Tag Team Podcast und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 1912 und Bier. Nee, Espresso und 1912. Ich weiß gar nicht, wie es heute heißt. Ich begrüße erstmal Lukas links neben mir. Moin.
Moin, Tobi.
Aber wir sind heute nicht alleine, denn gegenüber von uns sitzen zwei illustre Gäste, die uns heute ein bisschen bestärken wollen. Wir wollen einmal über die gesamte Saison in Anführungsstrichen reden, beziehungsweise vielmehr über den Aufstieg des SV Meppen. Gegenüber von mir sitzen Gubbel und Bernie vom Espresso und Bier Podcast. Moin, moin.
Moin, moin.
Ja, moin.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ja, also wir haben alle, glaube ich, gut gefeiert. Wir freuen uns wie Bolle, dass wir endlich in der dritten Liga wieder angekommen sind. Und ja, ich habe ja ganz flippig erstmal ausgesprochen, wenn ihr Bock habt, dann machen wir zusammen noch einen Podcast zum Aufstieg. Schön, dass ihr dafür hier seid. Und dann hat Gubbel es sich auch nicht nehmen lassen und direkt halt eine These rausgehauen, die seinesgleichen sucht, indem er gesagt hat, durch den Abgang von Neidhardt haben wir den Weg geebnet für diesen Aufstieg.
Das habe ich so gesagt?
Ja.
Dann habe ich mich auf jeden Fall falsch ausgedrückt.
Jetzt wirst du festgenagelt.
Jetzt werde ich festgenagelt, ja. Nein, ich meine, um den Aufstieg zu Revue passieren zu lassen, muss man mit dem Abgang von Neidhardt anfangen. So möchte ich es ausdrücken.
Okay.
Weil sich ab da meines Erachtens nach sehr viel im Verein geändert hat. Plus in der ganzen Welt, um es mal ganz groß zu fassen, weil es natürlich immer zusammenhängt mit Corona und allem, was folgt.
Ja, dann Frage 1 zu dieser These schon. Wäre dieser Aufstieg nötig gewesen, wäre Neidhardt geblieben?
Ach, die Frage... Ich weiß nicht, ob es jetzt das 7.004. oder 7.008. Mal ist, dass sie gekommen ist. Irgendwann wäre auch die Ära nicht mehr mit Erfolg gekrönt gewesen, glaube ich. Aber es wäre, glaube ich, erstmal ruhiger weitergegangen zumindest, weil wir zum Zeitpunkt Corona beginnt und das ganze Thema kommt ins Rollen, für mich mehr daran waren, in die zweite Liga aufzusteigen, als in die vierte Liga abzusteigen. Heimsieg gegen Duisburg, auswärts, ja. Letzter Punkt, dieses fiese Ding von El Helve, kurz vor Schluss zum 3-3 auf dem Betzenberg. Stimmung
das war letzte Spiel,
mega geil eigentlich rund um den Verein. Wir erwarten die beste Formkurve von den ersten 5-6 Teams in der dritten Liga. Wir waren eigentlich ziemlich hyped in allen Bereichen, drumherum, auf dem Feld, in der Mannschaft war es eigentlich alles gut und dann wirst du halt rausgezogen. So, und dann kommst du ja irgendwie aus dieser Corona-Pause wieder raus und es läuft auf dem Feld nicht mehr und Neidhardt geht weg. Und damit beginnt für mich ziemlich viel, was die letzten sechs Jahre sind es, beschreibt.
Ich glaube, du hast mal die These vertreten, wenn Corona nicht gekommen wäre an der Stelle, dann wäre es nicht unwahrscheinlich gewesen, dass wir aufgestiegen wären.
Ich bleibe dabei, wir wären in der Saison aufgestiegen. Ist eine extrem optimistische Aussage von einem, der sonst eher als Pessimist bekannt ist, beziehungsweise den Pessimistenstempel sowas von drauf hat. Aber ich bleibe dabei, dass wir das in der Saison irgendwie geschafft hätten. Ich hatte da so ein gutes Gefühl und das ist doch...
Ja. Könnte. So eine ähnliche Serie haben wir danach nochmal gestartet, und zwar unter Rico Schmidt, wo wir dann die Hinrunde, glaube ich, auf Platz 5 beendet haben, zwischenzeitlich Dritter waren. Ich glaube, Dritter waren irgendwie in der Jahrestabelle, aber...
Und vor allem damals bis Platz 2 war es halt nur ein Punkt.
Ja, richtig.
Genau. Also der erste war eben, ich glaube, Magdeburg war eben 6 Punkte weg oder so, aber ansonsten,
Ich glaube, wir haben noch gegen... Wir waren Fünfter... Nee, wir waren Dritter, dann war der Jahreswechsel und dann war das letzte Hinrundenspiel irgendwie so und dann haben wir 5-0 gegen Braunschweig auf den Sack bekommen. Das war so ein bisschen so ein Ding der Gegensätze so. Wir waren oben dabei, aber wenn wir verloren haben, dann wurde es immer sehr deftig. Und das ist so ein bisschen auch was, wie es nach Corona so ein bisschen weitergegangen ist. Da haben wir, glaube ich, 3 Spiele verloren dann direkt. Das erste Heimspiel, glaube ich, dann vor leeren Rängen. Und dann ging es.
Sonnenhof aus Asbach ging es, glaube ich, wieder los.
Sonnenhof aus Asbach? Kann auch wohl sein, ja.
Ich meine, das war eines der ersten Spiele, würde ich mal auswärts.
Auswärts, ja. Ja, Würzburg war dann auf jeden Fall das erste Heimspiel, wo wir dann 3-0 oder 3-1 verloren haben. Und als es dann um nichts mehr so ging, da haben wir dann auch, da hatte Undaf sein 15-Meter-Tor gemacht gegen Unterhaching. Ja. Und so, das war noch so ein
Ding. Das kommt man in die Tage noch sehen.
Das kommt man in die Tage noch sehen.
Magenta TV hat so ein bisschen wieder viral gebracht.
Ja. Genau. Und das, also... gut möglich, dass wir mit Zuschauern und mit der ganzen Unterstützung dann hochgegangen wären, aber da war schon das oder vielleicht das erste Mal, wo wir, ich überlege gerade, ich glaube das erste Mal, wo so ein bisschen diese Schwäche nach so einem Start wiedergekommen ist, wo ich sag mal, es lief super und alles geil und auch Spiele gezogen, die eigentlich so, ich sag mal, mehr glücklich als nicht gezogen wurden. Und dann gab es diese Pause und den Bruch so ein bisschen, wo es dann die Rückrunde schwach war. Unter Rico Schmidt ja genauso.
Keiner erklären konnte, was in der Winterpause passiert ist. Ne?
Unter Rico Schmidt.
So zwei Seiten zeigt.
Ja, unter Rico Schmidt war es ja eigentlich noch extremer, wo wir alle froh waren, die Pause gegangen zu haben, weil ich noch in Erinnerung hatte, irgendwie 5-6 Spieler verletzt und so. Wenn die dann erstmal wiedergekommen sind, wie gut sollen wir dann noch werden?
Ja.
Und dann gab es irgendwie 13 Spiele ohne Sieg.
Ja, genau. Völlig unerklärlich.
Ja.
haben
komplett.
Das zog sich dann irgendwie so ein bisschen durch. Also erst Frings, über den ich jetzt nicht reden möchte, weil zu viel sich schon im Maul über ihn zerrissen wurde. Und
das ist schon eine Etappe, wo wir vielleicht auch mal kurz drauf einstiegen können, weil, also ich weiß ja nicht, wie eure Meinung oder deine Meinung dann speziell, wenn du da nicht drüber reden möchtest, zu diesem Mann ist. Nur, hat man sich da von dem Namen tatsächlich blenden lassen im Verein und sich den dann herangeholt, weil also irgendwie da Leistung gesehen und dass er irgendwie diese Mannschaft in eine Richtung geformt hat, die uns weitergeholfen hätte, das war ja einfach nicht zu erkennen.
Nee, ich glaube, Frings kann einem Verein weiter, oder eine Person wie Frings, kann einem Verein sehr weiterhelfen, wenn er nicht der Trainer vorderster Front ist. Ah, so ein bisschen
so
das Klinsmann-Syndrom 2006. Wird als Trainer genannt, aber er, wenn wir ehrlich sind, wird wahrscheinlich auch da Löw schon im Hintergrund die Fäden gezogen haben.
Ja, 100%.
So. Und wenn ein Frings in der Kabine sitzt und er erzählt einer Drittligamannschaft die Geschichten von einem WM-Finale, von, keine Ahnung, aus Südkorea oder wie er, was weiß ich, welchen Titel wo wie gewinnt, das ist erstmal geil und das kann motivierend sein. Und ich glaube aber, dass er als Trainer einfach nicht, er ist kein Trainertyp.
Nee,
und vor allem nicht so als Cheftrainer. Ich fand ihn so relativ sympathisch. Ich hatte jetzt das Glück, in der Zeit etwas näher am Verein zu sein und ihn kennenzulernen. Ich fand ihn sympathisch, alles gut, aber es passte einfach nicht. So in allen Belangen passte es an der Stelle einfach nicht. Und dann wiegt es natürlich extrem schwer, wenn so jemand, der vielleicht die Möglichkeiten hat, über seine Bekanntheit und so weiter ein bisschen Pluspunkte zu sammeln, wenn der auch noch dann vor leeren Rängen spielt. Das muss man immer fair dazu sagen, dass das mit reinspielt. Diese kleine Stärke, die er dann eventuell noch hat, konnte er dann nicht ausspielen und dann konnte auch keine Stimmung drumherum entstehen. Und da wurde natürlich nur draufgehauen.
Wäre er dann vielleicht ein besser sportlicher Leiter gewesen, weil er im Zweifel zwei noch Kontakte gehabt hätte, meinst du nicht?
Glaube ich nicht.
Ja, ist ein bisschen, er kam immer in Interviews und so sehr uncharismatisch rüber.
Ja, auch rhetorisch nicht gut.
Ja, genau.
Also mir ist dieser Ausdruck, diese Phrase, individueller Fehler.
Das war
Trainer erwarte ich, dass du dich vor deine Mannschaft stellst, ne, und das vernünftig analysierst.
Alles richtig, aber
rhetorisch nicht gut und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie deine Ansprache in der Kabine lauten soll.
Was man aber dann halt leider lassen muss, es waren individuelle Fehler.
Die Jungs waren halt wirklich auch schlecht.
Jede Woche dreimal hörst du es halt ein bisschen schwierig.
Genau, das ist das Problem. Du hast jede Woche dreimal, dass es individuelle Fehler sind. Das ist ja, denkt man sich auch, ja, ist dein Job vielleicht auch ein bisschen daran zu arbeiten, dass diese nicht mehr vorkommen.
Das läuft sich, genau. Du bist ja Trainer, du stellst die Mannschaft ein.
Ja.
Und was macht er heute?
Werder, NLZ wahrscheinlich.
Ja, keine Ahnung. Also laut Wikipedia-Artikel nix.
Nix? Na gut.
Nix. Ich weiß es nicht.
Privat.
Kann gerne einer reinschauen.
Ich kann sagen, ich glaube, vor ungefähr 2 Monaten auf jeden Fall noch Essen im Delphi. Das kann ich nur sagen. Da war,
tatsächlich?
Da stand auf jeden Fall sein Porsche wieder.
Ach, Ferrari.
Ich hoffe, der Ferrari.
Sein Ferrari.
Also bitte. Nein, also ich hätte es ihm gerne gegönnt, dass er eine andere Chance kriegt.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass es mit Erfolg gekrönt wurde. Und dann kam halt diese Ära Schmidt, was natürlich ein ganz anderer Typ Trainer ist. Also
das war sowieso so ein bisschen die Zeit. Wir entlassen einen Trainer und holen komplett den anderen Typen.
Genau.
Neidhardt war da, wir holen komplett den anderen Typen. Frings muss gehen, wir holen komplett jemand anders. Also bei Frings war es ja so, er kennt weder Liga, hatte vorher eine Profistation mit Darmstadt, die schwierig gelaufen ist. Ich glaube, 2-Jahres-Vertrag auch komplett abgesessen, so wie es bei uns ja auch gemacht hat, was auch vielleicht so ein bisschen für und gegen ihn spricht. Aber will man jetzt auch nicht irgendwie, wenn da keine anderen Angebote kommen, warum sollte man es dann nicht machen? Und es hätte funktionieren können, ne? Aber es gab viele, viele Probleme.
Und dann holst du nach Schmidt halt einen Krämer und dann machst du das dritte Mal in Folge eigentlich das Gleiche, dass du erstmal einen Namen holst. Also ist jetzt kein Pep Guardiola, aber für dritte Liga waren Rico Schmidt und Steffen Krämer ja Namen.
Ja, absolut.
Muss man so sagen.
Krämer auch ein sehr erfolgreicher Name.
Ja.
Bis dahin.
Aber bei Rico weiß ich gar nicht. Bei dem war bei Jena vorher, ne? Nur? Oder war der noch woanders?
Auf jeden Fall gefühlt immer im Osten.
Ja, genau. Ja, Osten auf jeden Fall. Jena habe ich noch so in Erinnerung, dass das so auch. Ich weiß
gar nicht. Nach uns bei Aue oder vor uns?
Vor muss er sein.
Vor uns nicht. Nach uns ist der ja relativ schnell zu Zwickau, oder?
Ja, genau. Also muss davor gewesen sein. Ja.
Ich meine, bei Aue war er auch
recht. Okay.
Krämer ja nicht nur erfolgreicher Trainer, sondern auch erfolgreicher Menschenfänger. Ich meine, wir haben ihn ja selbst auch im Interview gehabt und was der Mann da erzählt hat, das habe ich ihm 1A geglaubt.
Der könnte den Auto verkaufen.
Ja,
nicht nur das. Wahrscheinlich hat er
Stefan Krämer.
Ja, Stefan Krämer,
Meint ihr drei ernst?
Ja. Der war rhetorisch, 100%. War der 8 Ligen höher als ein Thorsten Frings.
Du kannst dir ja gerne nochmal tatsächlich, wir haben eine Interviewfolge mit ihm, du kannst dir gerne nochmal anhören, was er da erzählt hat. Ja. Das wirkt einfach komplett überzeugend.
Und dann dieses
Siehst am ersten Spieltag nach diesem Interview, also nach der Pause, das war alles Quatsch. Aber was er dir da erzählt, da war viel Quatsch bei, sagen wir so. Aber in dem Moment nimmst du das für bare Münze, was er dir da sagt.
Und dann diese Menschenfängeraktion, ne? Ich fahre jetzt mal einen Fan von der Tankstelle in die Stadt. So.
Ach, das auch noch.
Kein Problem. Stimmt, ja. Damit kommst du ja super an bei den Leuten.
Ja, ja. Ne?
Aber am Ende zählt deine fachliche Leistung als Trainer. Ja. So, und nicht diese Kumpel-Mentalität. Das mögen wir zwar auch sehr gerne, aber am Ende hat er nicht geliefert.
Ja, so. Ja, bei Stefan Krämer, aber ist auch wieder eine Wechselwirkung, ist die Frage, was war da jetzt das Problem? War es Erz auch oder die Mannschaft? Natürlich geht das beides Hand in Hand, aber so wie, ja, ich sag mal, da wird ja auch immer gern gesagt, die Mannschaft zu dem Zeitpunkt, die teuerste Mannschaft beim SV und eigentlich sowohl was Erfahrung angeht und Namen angeht, die beste, die wir je hatten, aber ja, so verdient abgestiegen, ja, muss man sagen, sind wir dann auch am Ende.
Und auch dann die Frage, was macht ihr heute?
Ja.
Ja, ne,
also Krämer macht nichts mehr, Frings macht nichts mehr.
Genau, das ist ja bezeichnet.
Sagt ja schon einiges. Ne?
Ja, so, das ist Endstation,
SV Mappen.
Ja, ich sehe Gubbel an, ihm brodelt es noch, er muss doch was loswerden.
Ja, nee, alles gut.
Sprich,
alles
pro. Gut.
Pro. Alles gut. ich sehe das mit dem Herrn Krämer etwas anders.
Ja gut, aber du hast ja auch gesagt, du hast Thorsten Frings ein bisschen besser kennengelernt. Das könnte ich jetzt gar nicht so nachvollziehen, dass man ihn als Menschenfänger wahrnimmt und so, weil ich kenne nur die Interviews und so. Ja, und daher...
Er wusste in einem Einzelgespräch gut, was er sagen muss.
Hm,
ja. Oder er war im Einzel, vielleicht ist es auch einfach so, dass er und ich auf einer Wellenlänge waren, so in Anführungsstrichen, keine Ahnung, das kann ja,
ja
sein.
Ja,
man
ja.
kann ja immer mit manchen Menschen besser reden als mit anderen. So, ich kann halt mit Werden überhaupt nicht reden, mit euch ist gut.
Ja, ja,
das ist
ja
der Klassiker.
Ja.
Und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es war halt damals einfach eine scheiß Zeit mit Corona. Also,
ja.
Krämer habe ich ein bisschen anders empfunden, ehrlich gesagt. Ich fand ihn immer ein bisschen hilflos. Irgendwie.
Ja.
Wenig Lösungsansätze. Interviews war jetzt klar gesagt, boah, war scheiße, aber auch nicht, was man mal ändern müsste. So. Und irgendwie hat sich nichts geändert. Und ich war eigentlich dann ein bisschen froh, als diese Zeit vorbei war. Auch wenn ich es dann immer noch wahnwitzig fand, wen sie dann geholt haben. Aber
ja,
wenn man sich jetzt in Summe halt mal anguckt, wann die Grundsteine.
Und das war mein Kopfhörer.
Wann die Grundsteine für die jetzige Mannschaft gelegt worden sind, war es halt nicht falsch, wen man dann geholt hat.
Ja, zum Thema Krämer muss ich noch eine Sache sagen, was auch gegen ihn als so ein bisschen als Trainer spricht, als wir ihn halt im Podcast hatten, da hat er ja auch gesagt, ja, es war für ihn noch eine etwas Umstellung, so jetzt hier auch mit Jugendspielern und Leuten aus dem Amateurbereich, sogar bei Eupen, wo er vorher war, hat er ja auch viel mit Nationalspielern und so zusammengearbeitet. Kommt also, auch so.
War Eupen nicht das Farmteam?
Kass Eupen, ja, genau. Ja,
von Dakar oder sowas?
Kann wohl. Irgendwas klingelt da jetzt auch gerade.
Also auch stark natürlich finanziert.
Hat er, glaube ich, auch so gesagt, dass das auch schwierig war, dass dann der Investor angerufen hat und auch die Aufstellung bestimmen wollte. Irgendwie sowas hat er mal erzählt. Stimmt, jetzt wo du sagst.
So ein Konstrukt war das, ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also und du meinst, also Krämer ist nicht dafür gedacht, dass er Amateure zum Laufen bringt? Hat er das gemacht?
Ich sag mal so, rhetorisch anders hat er es am Anfang gesagt. Also er hat es dann versucht noch zu lernen und so. Hat ja dann so semi-funktioniert, aber ja.
Zumal Krämer auch gestandene Profis, sogenannte Profis unter sich hatte.
Ja, eben.
Zumindest hielten die sich für solche.
Ja, und zum Thema Krämer auch nochmal in der Winterpause. So, wird ja auch immer vorgeworfen, dass, das jetzt auch eigentlich nicht völlig zu Unrecht, dass dann nicht so viel auf Kondition und Ausdauertraining und so gemacht wurde, sondern mehr so Fußballspielen an sich.
Das aber dann war die offenbar gar nichts Wert gelegt
in der Winterpause. So. Ja, also da war sie auch noch die Leistungstests, die dann nach dem Winterlager
die waren.
Grausam, die waren ja richtig grausam, wo du gedacht hast, was haben die ganze Zeit frei gehabt? Vorgestern haben die angefangen oder was?
Ja, ich glaube, das war so. Die kriegen ja dann, ist ja jetzt glaube ich auch so, so Aufgaben für den Urlaub mit, aber entweder war dir das egal oder es gab halt niemanden und das, da darf man auch gerne nochmal den Vorstand mit reinnehmen, dass man einen Athletiktrainer nicht mehr seine Aufgaben hat machen lassen, wie es ja jetzt danach jetzt immer wieder gekommen ist, dass man halt auch das büffelt. Ich meine, dass wir in der 19. Minute drei, vier, fünf Spiele noch schon gezogen haben, die Saison, hat auch mit Kondition zu tun. Und das ist vielleicht auch so eine Lehre, die man daraus gezogen hat. Und das ist halt so, ne, ein Daniel Fehring, der sich quasi nur noch um Verletzte kümmern musste. Okay, in der Saison war es glaube ich auch so, dass man sich viel kümmern musste, weil auch viele verletzt waren. Aber ich habe dann auch zum Anfang der Saison gehört, oh hier, das Training, das hat aber schon angezogen. Das sind aber schon ganz andere Sachen als davor und so. Aber gut, es ist halt immer so die Frage, wie es dann halt die Saison läuft. Winterpause war es ja auch so, dass dann viele verletzt auch aus diesem Training rausgekommen sind. Ja, weiß man immer nicht. So muss man immer so die richtige Mischung finden. Aber wie es war, war auf jeden Fall scheiße.
Ja, bin ich bei dir.
Ja, ich mein Nachbar auch.
Ausnahmsweise widerspreche ich nicht.
Kommt natürlich viel zusammen. Das ist nie ein Grund, ganz klar. Das ist dann irgendwie die Summe mehrerer Dinge. Aber diese es ist in der Winterpause nicht hinreichend, was passiert. Das ist ja Fakt, glaube ich. Ja,
und, ne? Das
und das ist, glaube ich, Hauptfaktor auch.
Was auch geholt wurde. So. Ich meine, Bruno Soares, ne? Kann man schon sagen.
Typ.
auch ein sympathischer Typ dann, aber auch einer, wo man sagt, da erkenne ich den Plan dahinter. Ja. Marcos Alvarez ist schwieriger. Ich meine, ja, der kann Fußball spielen.
War eine Aktion aus einer Hilflosigkeit, Panik heraus. Ne?
Ja, leider. Ja. Da hat der Name mehr gezogen als der Spieler.
Aber
ja.
Welcher Name? Also wirklich.
Ja, dass der kicken kann, hat er ja in ein, zwei Aktionen durchaus gezeigt. Das ist ja durchaus jemand, der mit dem Ball umgehen kann.
Ja. Ja.
Aber hat uns an der Stelle auch nicht weitergeholfen.
Nee, absolut nicht. Ja. Auch einer, der nicht
fit
war.
Fit werden,
ja, ja. Aufgemacht werden musste. Genau. Das ist aber das Problem. Ne? Deswegen, Marek Janssen, Bruno Suárez war ja, glaube ich, der hat gespielt, aber der war halt nicht registriert. Gab es schon mehrere Probleme auch bei ihm. Und Saarbrücken war es, glaube ich, so, wo dann halt unter Vertrag genommen, drei Tage später aus dem Vertrag raus. Aber gut. Ja. Wir haben es irgendwie hingekriegt und bei ihm, aber ja, da waren auch viele Sachen, die nicht funktioniert haben einfach. Wo man gedacht hatte, ja, kann klappen, hat es aber nicht.
Genau.
Und deswegen kann ich auch dann die Aussagen verstehen. Man hätte ihn schon nach dem Osnabrück-Spiel gehen lassen müssen, entlassen müssen. Als man ihn entlassen hat, war es zu spät. Deswegen glaube ich auch nicht. Ja, ja gut, Enz Windorp sagt ja immer ganz gerne, wenn er früher gekommen wäre, hätten wir den Abstieg verhindern können.
Ja, weiß ich nicht. Eigentlich hat er genug Zeit gehabt.
Ja, also ich meine, wenn er fit machen muss, kann ich das Argument schon irgendwie nachvollziehen. Aber wenn man sich angeguckt hat, auch wie diese Spiele unter Ernst Bindorf gelaufen sind und welche wir gewonnen haben und welche wir verloren haben und wie die Spiele, die wir gewonnen haben, gelaufen sind, weiß ich nicht. Ist das vielleicht
dann. Vor allem musst du ja dann auch mal gucken, wenn er meinte, er hätte nicht genug Zeit gehabt. Wir haben mit ihm die nächste Saison gestartet und wie ist es denn da gelaufen?
Das ist noch ein anderes Thema.
Nichtsdestotrotz ist das genau die Zeit, in der für mich der Grundstein für diesen Aufstieg gelegt wurde, weil es endlich erkannt wurde, dass die generelle Struktur im Verein nicht ideal war. Sprich, man hat den März 23 hat man den Trainer gewechselt. Krämer Mittendorp, müsste März gewesen sein.
Nach dem Halle-Spiel.
Ist egal, aber kommt auf den Monat nicht an, ist völlig egal. Gleichzeitig hat man gesagt, ja, es wurde immer nach einem sportlichen Leiter geschrien, was vorher ja mehr oder weniger durch den Sportvorstand gemacht wurde. Mhm. Der wurde dann relativ wenig glücklich mit Thilo Leugers besetzt für anderthalb Monate, was natürlich im Endeffekt eher eine Farce war, die für den Vorstand dann am Ende in der Situation, in der man war, für Vorstand und unseren damaligen Geschäftsführer, eine Farce war, dass du endlich dich dazu durchringst, den sportlichen Leiter zu holen, dann holst du den, der bei allen der beliebteste und der schmeißt nach sechs und der beliebteste Spieler war, der hier jeden kennt, der im Emsland der in Anführungsstrichen Star ist und der haut nach sechs Wochen hin und sagt, mit dem Verein kannst du nicht arbeiten.
Ja, richtig.
Ist natürlich das Schlimmste, was dem Vorstand in der Situation passieren konnte. Aber diese Erkenntnis, wir brauchen diese Stelle sportlicher Leiter, war elementar. Dann kam der Saisonanfang in der vierten Liga, wo der Vorstand das zweite Mal natürlich heftig angegangen wurde, auch zu Recht, weil Middendorf einfach sagt, entweder ich bin King of Cactus und mach beides.
Ja, genau. Oder eigentlich ist ja das Dresden-Spiel
das Dresden-Spiel gewesen.
Ja. Denn da war ja Alipur schon da, um zuzugucken. Und es war ja eigentlich auch klar, dass das Ernst abgesangt wird. Zum Ende des Jahres ist er raus. Er geht vielleicht auf die sportliche Leiterposition und zieht sich als Trainer zurück. Und dann ist Dresden ja so geil gelaufen, dass sich König Ernst hingestellt hat und dann halt zum Alleinherrscher
genau, zum passenden Zeitpunkt. Argumente, weil alle waren euphorisch und sagten, der große Ernst ist unser Heizbringer. Ja, der stellt die Mannschaft so ein, dass sie den Namen Dresden vom Platz fegen.
Magenta Sport auch da schuldig dran, weil da hieß es nämlich, die Frage war nämlich, und da fühlte sich Ernst wahrscheinlich in seinem Ego sehr, sehr gekränkt. So, ja, neuer Trainer ist ja schon da und so weiter, sie gehen auf Sport, leider, wie können sie was dazu sagen oder so, und da sagt er, was, ich lasse mir gar nichts wegnehmen, ich bin hier, genau, King of Cactus, ich mache das hier zusammen, ich bin
Sport.
Keine Ahnung.
Nee, aber er hat den cooler gefunden.
Ja, sein Interview mit Markus Anfang wird ja auch immer noch legendär bleiben und so. Aber ja, da hat er auf jeden Fall gesagt, dass er sportlicher Leiter und Trainer wird, dass das ganz klar kommuniziert wurde und dass das so ist. Und dann, ja, stehst du als Vorstand da und denkst dir so, erinnere mich anders irgendwie an die Gespräche und dann kannst du nicht mehr zurückrudern,
genau. Ja, aber dann damals gab es ja zum Beispiel diesen, keine Mitgliederversammlung, sondern einen offenen Mitgliederabend, wo jeder hin konnte, wo ein Ernst Mindorp sich vorhin hinstellt und eine Rede hält. Und da, völlig egal, was jetzt an dem dran war, was er da gesagt hat. Die Art, wie er da vorne aufgetreten ist, bei den Trainern, die wir vorher hatten, war ja das, wonach sich jeder gesehnt hat eigentlich. Wo gerade der, nicht böse gemeint, liebe Freunde und Hörer, durchschnittliche Emsländer dachte, geil, genau so ein
Macher.
Immer so ein Macher, der das jetzt hier anpackt und der erstmal umkrempelt und der räumt hier jetzt mal auf.
Oh, ich fand den da aber auch schon sehr selbstherrlich.
Ja.
Auf drüber, jede kritische Nachfrage ging er gleich auf so eine Ebene. Ja. Also, ihr habt keine Ahnung, was soll so eine Frage jetzt? Also, boah. Aber so, ja.
Wie kannst
aber
du meine Aussagen
ja, wie kannst Kritik du mich stellen? In Frage stellen hier? Wie kannst du meine Entschuldigung?
Genau, das auch. Und gleichzeitig dann aber auch immer so zu einem hingegangen, den so ein bisschen in den Arm genommen so und dann auch gesagt hat, so wie
wir machen schon.
Ja, so, ja, wie wichtig dann auch und Zusammenhalt und Unterstützung und so weiter ist. Also das
der hat aber
sehr surreal.
Bei diesem Abend hat er Leute gefangen.
Ja, 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 absolut. Frage,
absolut. Frage. Also 80% sind da rausgegangen und waren begeistert.
Ja, 20% waren aber ein bisschen irritiert.
Ja, ja, ein Glück war ich nicht da. Ja.
Er hat dabei halt Leute auf seine Seite bekommen und alle waren eigentlich der Ansicht, der Ernst macht das schon.
Ja.
Was dann in Jeddelo passiert, weiß jeder.
Mhm. Das war für mich die surrealste Fußballszene, die ich je gesehen habe.
Ist heute legendär für mich, also wirklich unglaublich. Ja. Muss man auch erstmal schaffen, so wieder präsent zu sein in den Medien in ganz Fußball-Deutschland. Nichtsdestotrotz, wieder ein guter Schritt für unseren Verein, meines Erachtens nach, weil du dann Alipur geholt hast.
Ja.
Warum auch immer er das dann noch gemacht hat. Aber egal, du hast ihn halt geholt und hast Vrsorgic als sportlichen Leiter eingesetzt. Und dann hatten wir endlich fix diese Doppelposition. Und das ist für mich, auch wenn es in dem Augenblick noch nicht das perfekte Duo war, der alles entscheidende Schritt, dass du einen richtig gut funktionierenden Verein aufbauen kannst.
Genau. Ich finde ja auch, also Ernst Mindorp hat Strukturen geschaffen. Er war ja auch, er hat ja auch mal Lucht wie Sau. Der war ja, hieß es ja auch, 15 Stunden auf dem Trainingsgelände, Training und danach halt noch. Er hat ja U19, U17, U23 alles geguckt auch und sich da dann auch Kandidaten sozusagen fürs Hochziehen dann auch und dann wahrscheinlich auch dann immer im Austausch mit Tobias Bartels damals noch und mit den ganzen LZ-Leitern, wahrscheinlich auch mit Lukas Biniermann.
Ja, offenbar auch so Strukturen geschaffen, die vorher gar nicht in der
Form waren. Genau.
Ne? Da, dass du muss nach unten hin weggehst und sagst, okay, wir versuchen hier wirklich einen Übergang von der Jugend bis zur ersten Mannschaft zu schaffen, was vorher offenbar so noch nicht in der Form.
Genau, und das ist alles notwendig. Richtig, alles super gelaufen. Ich meine, da war das doch auch schon, da war die U23 auch schon in der Oberliga, oder?
Ja.
Ja. Ja. Und da hast du ja schon eigentlich A-Junioren-Bundesliga, B-Junioren-Bundesliga, Oberliga und dann Regionalliga. Das sind ja alles so nicht so ganz krass, wie es halt vor ein paar Jahren war, wo du dann dritte Liga und Bezirksliga hast bei U23 und das JLZ noch und keine Ahnung, wo da die Ligen gespielt haben, aber so. Es sind Leistungsangleichungen. Und diese Strukturen, die er da geschaffen hat, da muss man sagen, da bin ich Google voll bei dir, das sind so Sachen, die hat Ernst Mindorp angepackt und die hat er geschaffen. Und das ist super wichtig aktuell für unseren Verein, die Jahre danach, das auch ganz, da, auch auf jeden Fall notwendig für diesen Aufstieg. Wenn er aber das, wenn das Drehspiel nicht gewesen wäre und er hätte sich einfach zurückgezogen, vielleicht wäre er heute noch Sport, naja, das wahrscheinlich nicht, aber er wäre länger sportlicher Leiter gewesen, weil er hat ja auch eingesehen.
War ja auch nie sein Plan, Ewigkeiten zu bleiben. Er hat ja immer ausgedacht, er würde die nächste Saison noch sportlicher Leiter bleiben und dann muss es halt der Verein wieder selber schaffen.
Wetter in Südafrika wieder besser wird.
Zu sprunghaft im Charakter ganz einfach.
Ja, genau.
Und aber nicht für konstante Sachen gemacht.
Und wahrscheinlich auch nicht für eine Rolle etwas weiter im Hintergrund. So.
Nein.
Aber wenn er das, wenn er in Alipur die komplette Vorbereitung gemacht hätte und auch die Saison gehabt hätte, wären wir in der ersten Saison schon aufgestiegen. Da lege ich mal, da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Kann man hinterher immer leicht sagen.
Sag die These nochmal.
Wenn Ernst Mindorp sportlicher Leiter gewesen wäre, geblieben wäre.
Ja, also im Jahr nach dem
Alipur Trainer direkt von Anfang an
mit kompletter Form. 24, 25.
Ja, direkt nach dem Aufstieg. Also hätten wir Relegation gespielt.
Auf jeden Fall. Also, gewagte These, aber ja.
Gewagte
These,
ja, kann ich ja völlig.
Okay.
Weil ich glaube schon, dass das so die entscheidenden Punkte waren, die am Ende gefehlt haben. So, die Vorbereitung 8:0 Niederlage gegen Rödinghausen, ein Ernst Mindorp völlig planlos an der Seite, da wahrscheinlich schon seinen Abgang geplant hat und dann konnte er es nicht, weil wir das erste Spiel irgendwie gegen Drochtersen Assel gewonnen haben mit einem Traumtor von WDFCF. Und dann die erste Chance genutzt, um die Reißleine zu ziehen. Deswegen glaube ich schon, Alipur, der auch wirklich viel angezündet hat in der Zeit und auch so Spiele halt im Landespokal super gezogen hat und so, da glaube ich schon, dass da gut, vielleicht braucht diese Matche auch diesen Impuls, so nach diesem, so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung, die wäre dann wahrscheinlich nicht gekommen, aber ich glaube schon, dass das entscheidend gewesen wäre, mit ihm als Trainer in die Vorbereitung zu gehen und dann in die Saison, dann wären wir aufgestiegen.
Mag sein.
Ja.
Ich habe gerade so diese Kombi mit Norb und Alipur so irgendwie im Duo vor Augen. Ich weiß nicht,
ob das, nicht, auch ob krass das auf Dauer
gut gegangen wäre.
Kann auch heftig gewesen sein.
Alipur ist ja auch seine Empfehlung da gewesen.
Ne? Ja, also, ja, ja.
Er wollte den ja schon da haben und er selber hat sich ja mit dieser Position des sportlichen Leiters auch abgefunden gehabt. Er hat ja dann nur dieses Konstrukt, das er ja schön dem Verein vordiktiert hat, selber mit dem Arsch zusammengerissen, indem er gesagt hat, ich mache das jetzt hoheitlich selbst alles. Ja. Da ist ja dann halt auch, wenn du recht hast und er die Struktur theoretisch im Kopf geschaffen hat, hat es erstmal selber für uns runtergebrochen. Und da gebe ich halt Lukas auch recht. Wahrscheinlich wäre in der Saison dann auch mehr gegangen, wenn er einfach dann erstmal laufen lassen, wie er es vorgehabt hat.
Ich glaube, Ernst hat sich auch auf irgendeiner Social-Media-Präsenz letztens hat er sich auch genauso geäußert. Ne? Ich habe Habt ihr das gehört?
LinkedIn hat er irgendwas geschrieben.
Er hat irgendwas geschrieben, also im Sinne von, er gratuliert dem SV und er wäre nicht ganz unwichtig.
Ist nicht, ist wieder typisch ernst, ist nicht hundertprozentig falsch, aber wieder viel zu über Selbstlob, loberisch, Lobelei und alles ein bisschen zu krass. Aber ja, wie gesagt, die Strukturen, die er geschaffen hat, dafür bin ich ihm tatsächlich auch dankbar, auch wenn ich ihn als Charakter etwas schwierig finde. Lässt sich wahrscheinlich auch durch so etwas. Ja, weiß ich nicht. Durch Kritik immer sehr krass triggern. Das ist halt so ein Ding. Und dann wird, der hat ja auch unter, als wir Podcast aufgenommen haben, hat er ja auch dann seitenlang Posts unter der Folge gemacht und sich selbst in einer Pressekonferenz dazu geäußert. Ja. Also,
Das ist ja auch Medienwirksamkeit für uns gewesen.
Vollkommen richtig. Bestgeklickte Folge, danke, Ernst.
Langweilig wird es mit dem nicht, aber ich glaube, für konstante Arbeit.
Ich glaube nicht. Ist er noch bei dem gleichen Club in Südafrika? Ich weiß, da hat er ja auch irgendwann mal eine
Hasstirade. Ich frage das zu bezweifeln, aber ich weiß es nicht.
Irgendwann hat er mal eine Hasstirade
gegen Schiedsrichter. Du meinst jetzt seit gestern, oder?
Das könnte sein. Seit gegen Schiedsrichter gehalten, dass die alle korrupt sind und sowas, so in seinem gebrochenen
Englisch. Das ganze System, der ganze Verband ist ja da nicht gut weggekommen bei ihm.
Nichtsdestotrotz sind wir für mich da an dem Punkt, wo es halt eigentlich vom Grundstein her passt. Alipur ist dann gegangen worden, zu einem auch gewohnt komischen Zeitpunkt.
Wenn ich den Namen höre, kriege ich Puls, weil ich an den Zeitpunkt denke und denke, dass man dem Mann dieses DFB-Pokalspiel nicht gegeben hat, das nehme ich bis ans Ende meines Lebens übel, auf alle Fälle.
Absolut.
Ja. Egal was ist, egal was war, das hat er nicht verdient. Ich weiß auch noch, als ich gesagt habe, so, ich kann das sportlich irgendwie verstehen. Den Zeitpunkt aber absolut nicht, weil dieses Spiel ist eigentlich ein Bonusspiel und das darf dieser Mann, der Mann hat das erarbeitet durch den Landespokalsieg, also mit der Arbeit natürlich, und das muss man ihm gönnen. Und wenn du ihn danach rausschmeißt, vielleicht hatte man auch als Verein Angst, dass man gewinnt. Irgendwie.
Ja.
Und dann hat man keine Argumente.
Dafür ist Hamburg ein dankbarer Gegner, zufällig zu gewinnen. Ne?
Aus Versehen zu gewinnen.
War im Nachhinein auch recht eindeutig.
Ja, absolut. Ja.
Nee, aber ich fand dann, Alipur war schon für mich eine gute Entscheidung, weil es das erste Mal nach 4 Trainern kein Name war, sondern ein Name halbwegs vergleichbar mit Neidhardt 10 Jahre, 12 Jahre vorher. Mhm. Einer, der schon gezeigt hat, ja, ich kann was, aber ich habe jetzt noch nicht, keine Ahnung, Drittligist XY oder Zweitligist so und so trainiert.
Genau,
ich bin hungrig, ich will
solide Regionalliga-Erfahrung.
Ja, ne? Genau, ich bin hungrig, ich will hoch, ich will was erreichen. Ja. Und genauso wie man brauchen wir, finde ich. Und das war darum schade, dass, ich glaube, 12, 13 Monate keiner von den Trainern nach Neidhardt irgendwie ausgehalten. Und das war ein bisschen schade, dass das mit Alipur nicht geklappt hat, aber die Entscheidung, dann jemanden aus dem eigenen Stall zu holen, fand ich zwar gewagt, aber sehr gut. Zumal man Benjamin ja einfach kein Wissen abschreiben kann oder sowas. Er ist ja ein guter Trainer. Also ist immer die Frage, schafft er es, wenn da Spieler im Kader stehen, die älter sind als er? Das sind immer die Fragen, die man sich stellen muss. Hat er jetzt bewiesen, dass er es kann? So, alles gut, das ist gut gegangen. Aber ich fand diese beiden Trainerentscheidungen dann erstmalig gut als Entscheidung. Und gleichzeitig hat man dann, ganz wichtig für mich, den sportlichen Leiter installiert. Mit Vrsogic, hatte im Hintergrund auch in der Geschäftsstelle wieder ganz viele Leute, die auf jeden Fall 100% nah am Verein sind, ohne jetzt noch gegen irgendwen schießen zu wollen, aber das hat, fand ich, von der Grundstimmung im Verein schon wieder gepasst. Auch in der letzten Saison, also vor der Aufstiegssaison, die ja durchaus unerfolgreich war, wenn man es mal so an unseren Zielen misst. Ne? Und das wurde festgestellt, ey, hör mal, die Saison läuft hier nicht gut, wir müssen irgendwen hier mal rausschmeißen, mehr oder weniger. Und dann endlich zu sagen, jetzt lass uns mal dem Trainer vielleicht länger als 12 Monate geben, fand ich genau richtig, weil ja potenziell 1-2 Entscheidungen irgendwo falsch getroffen worden sind. Und in der Theorie hat der Trainer nicht mehr die Hauptverantwortung. Und es war darum, auch wenn es mir im Herzen wehtut, weil ich ihn sehr, sehr mag, die richtige Entscheidung, David Vrsogic vor die Tür zu setzen. So. Also das meine ich vollkommen ernst, dass mir das sehr leid tut, weil ich ihm wirklich sehr vieles sehr hoch anrechne und sehr für den Verein gelebt hat. Und er, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, tatsächlich der Erste war, der mir eine Glückwunschnachricht geschrieben hat, als wir aufgestiegen waren. Ich glaube, der ist noch voll mit dem Herzen dabei. Aber rückblickend betrachtet war es halt genau die richtige Entscheidung. Und dann mit Femi jemanden zu holen, der eigentlich diesen ähnlichen Hunger haben dürfte, hochzukommen, vielleicht auch ohne groß finanzielle Reize zu haben. das war sicherlich auch irgendwo gewagt, aber auch eine gute Entscheidung, weil du so ein Team hattest, das einfach Bock hatte, diesen Aufstieg zu schaffen. Mhm. Bock will ich Vrsogic nicht abschreiben, aber es scheint gut geklappt zu haben. Und diese Strukturen angelegt zu haben, das ist halt elementar. Darum beginnt das für mich halt relativ letzte Saison schon, dass es klappt.
Ja.
Und der Zeitpunkt, wenn ich das richtig habe, Mai müsste das gewesen sein, circa, dass es missgekommen ist. Ich glaube, 1. Mai haben sie es bekannt gegeben, dem 6. Mai hat er angefangen. Doch.
Ja, ich glaube wohl.
Das ist halt ein cleverer Zeitpunkt, weil du dann die komplette Kaderplanung für die neue Saison mit den Leuten machen kannst, das die hat, den Kader auch durch die Saison tragen.
Genau, das hast du genau gemerkt, dass die Reißleine ist, zu sagen, okay, wir müssen jetzt was machen, genau wie du gesagt hast, jetzt ziehen wir ihn raus und setzen einen neuen ein, damit der ganz frisch starten kann. Der diese Möglichkeit hat er noch gehabt und ja, auch perfekt genutzt. Also Fimi möchte ich nicht missen.
Ja, also nee. Ich glaube, den Ulbricht hat er ganz bewusst geholt, ne?
Ja, aber ich sag mal, so Spieler wie Senga, Dombröse, Engelmann und auch Leon Tarsow in der ersten Saison wurden ja von Brzozic geholt.
Ja. Also
auch da darf man auch Props da lassen
für den Aufstieg. Klar. Das ist der Baustein aus allem. Also ab Mittendorf ist keiner unbeteiligt daran, dass wir aufgestiegen sind.
Das stimmt,
Nur wir haben am Ende halt ein Top-Team gehabt, glaube ich, von allen Positionen her, was es ins Ziel gebracht hat. Mhm. Und das ist eigentlich schön zu sehen, dass sich der Verein von, wir haben das, was Meppen mal ausgemacht hat, irgendwann 2022, 2023 ziemlich verloren, wieder genau zu dem entwickelt hat, wo wir vorher waren.
Ja, das wäre meine Aussage tatsächlich zu Lukas Biniermann noch gewesen, wo ich halt auch gerade am Anfang viel Kritik geübt habe, weil ich auch gedacht habe, es wird gerade so ein bisschen wie eine Verzweiflungstat, ein bisschen wie eine Aufgabe, jetzt aus dem eigenen Verein da jemanden zu holen und da zu installieren, als ob man, ja, wir wissen jetzt nicht, wo wir einen hernehmen wollen. Und er hat es dann ja auch am Anfang echt schwierig gehabt. Er hat es auch, also hier bei uns schwierig gehabt, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, die sportliche Entwicklung, die hat ja auch erst irgendwie eingesetzt.
Genau.
Das hat ja durchaus auch gebraucht. Ich erinnere an diese Erfolglos-Serie nach der Winterpause.
10 Spiele ohne Sieg.
Genau, 10 Spiele ohne Sieg. Natürlich kommt da Kritik auf.
Genau, und dann ist es jetzt aber genau umgekehrt so, dass es quasi die gleiche Entwicklung ist wie damals mit Neidhardt. Gib den Leuten genügend Zeit, da sich mit dem Verein einzuspielen, mit der Mannschaft eins zu werden und schon funktioniert das. Und genau das hat er im Nachhinein komplett bewiesen.
Im Nachhinein Respekt an alle, die ruhig geblieben sind.
Ja, absolut.
Das ist ja Feuer von allen Seiten.
Von
zurecht. Ja. Und also ich habe das mal zu Gurbel gesagt im Podcast, ich hätte völlig Nerven verloren. Ja. Allein zu Saisonbeginn, wir haben heute mal geguckt, du warst nach dem 6. Spieltag, warst du 6. Du hattest das Heimspiel gegen Oldenburg verloren, du hattest dieses wilde 4-4 gegen Altona und du hast
nach 9 Minuten gegen Schöning zurückgelegt.
Zum Beispiel, richtig, genau. Und in einer Saison, wo du sagst, wir spielen keine Relegation, wir wollen hier
aufsteigen
und
so weiter. Oder wir wollen
hoch. Die Nerven. Und da hast natürlich auch noch diese Rückrunde der Vorsaison im Hinterkopf und fragst dich, können wir das
nicht mehr schaffen? Ich kann euch mal empfehlen, guckt euch mal die Highlights vom Schöning-Spiel an. Da gibt es eine Chance, glaube ich, nach dem 0-1 oder so, wo Ulbricht so über den Ball stolpert und so, wo du einfach denkst, das ist nicht der gleiche Mensch wie in der Rückrunde. Aber ja, das sind
auch... Also im Nachhinein Respekt an alle, die einfach ruhig weitergearbeitet haben und... Ja, du kriegst ja über Forum und persönlich kriegst du ja Feuer ohne Ende. Ne?
Also, ausnahmsweise war ich mal einer, der zu dem Trainer gehalten hat. Also ich habe immer gesagt, lass Lukas mal arbeiten. Zum Glück auch online, sodass man sich nachweisen kann. aber was er in der Zeit einstecken musste, das war schon nicht ohne, glaube ich.
Also, ja, leider war,
als 34-Jähriger oder sowas.
Ja.
Dann steckst du vielleicht auch nicht so weg, als wenn du jetzt ein gestandener 60-Jähriger
bist. Ich muss das auch sagen, und das habe ich im Podcast auch schon mal gesagt, nach dem Todesfeldespiel, das war, glaube ich, das 10. Spiel ohne Sieg, wo wir halt 1-0 geführt haben und 1-1 gespielt haben. Todesfelde, das einzige Mal in der Saison nach Rückstand nicht verloren. Ich war sehr skeptisch, muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch gedacht, du musst langsam 10 Spiele ohne Sieg, ist Regionalliga Negativrekord für den SV. Da muss man eigentlich auch eine Reißleine ziehen. Aber was halt Lukas auch gesagt hatte im Podcast bei uns dann, er sagte dann auch so, all das sind Sachen, da lernen wir draus. Wenn du so eine krasse Krise auch mal mitgemacht hast, daraus kannst du dann, junge Spieler können damit dann in der nächsten Saison besser mit umgehen. Und das muss man einfach auch sagen, ist richtig.
Im Nachhinein voll recht gehabt.
Ich bin eigentlich auch immer jemand, der sagt hat, am Trainer eher festhalten. Das hatte ich bei Krämer zum Beispiel auch gesagt und so. Und jetzt habe ich dann eigentlich gesagt, ja, damals ist es schief gelaufen, jetzt ist es vielleicht schief gelaufen. Bei Rico Schmidt ist es auch theoretisch schief gelaufen, aber wenn man diese überragende Hinrunde gespielt hat. Dann hatte man, glaube ich, auch irgendwie ein paar Monate vorher den Vertrag verlängert und so. Da hast du immer so ganz schlechte Vibes bekommen. So, weil Rico war es ja genauso. In der Negativserie hast du verlängert und dann lief es halt negativ weiter. Das kann natürlich auch so ein Aufbäumen irgendwie hervorrufen. Aber so ist halt manchmal Fußball. Ne? Ja. Man lässt sich dann auch zu sehr beeinflussen. Und wenn man nicht so krass drinsteckt und wenn dann auch viel schlecht läuft. Aber wenn man dann daran arbeitet, kann es wunderbar laufen.
Genau.
Und das ist halt so. Das ist
in diesem Fall so passiert.
Genau, zum Glück.
Ja, zum Glück.
Ich meine, kann natürlich sagen, mit einem anderen Trainer wäre es auch passiert. Würde ich jetzt eher nicht von ausgehen, ehrlich gesagt, weil das sind wieder neue Kennenlernphasen, neues Zusammenarbeiten und so. Deswegen, ich fand das schon sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall mit Biniermann in die neue Saison zu gehen. Und
Ja, ich glaube auch, dass wir mit jemandem einen Trainer haben, der sich durchaus auch selbst reflektiert, der sich selber auf so einem Lernprozess noch sieht,
glaube ich
auch. Und der dann auch durchaus sich eingestehen kann, hier vielleicht einen Fehler gemacht zu haben und das auch intern dann sicherlich ganz klar auch analysiert und an diesen Fehlern auch wächst.
Das glaube ich auch, genau.
Ja. Was andere dann vielleicht nicht machen, in der Selbstherrlichkeit dann untergehen und sagen, ich mache alles richtig. Ja. Ja, das ist ein individueller Fehler.
Die ganze Außendarstellung von ihm finde ich halt sehr positiv. So, dass er, keine Ahnung, bei euch im Podcast ist, im Rasenschlag-Podcast und so, solche Medien macht er alle mit. Aber Beispiel ist sein Instagram. Er repostet immer das, was der SV Meppen macht und das war's. So halt, er hat so eine gewisse Form von Understatement, ist aber trotzdem präsent und ziemlich ähnlich macht Femi das ja eigentlich auch. Also wir haben keine Rampensau jetzt gerade da, aber viele, die trotzdem informativ sind, den Verein gut dastehen lassen. Das finde ich alles rundum sehr positiv, wie die sich in dieser Saison verkauft haben. Wieder und so ein bisschen ein Rädchen ins
Nächste. Und ich muss auch sagen, die wenn man...
Wahrnehmung ist seriös.
Absolut.
Das weiß ich nicht immer.
Nee, das stimmt. Ja, das ist richtig. Und ich sag mal, die sind ja auch zum Beispiel auch bei den Spielen der Frauen häufiger dabei, bei der U23 und so, gucken dazu und so weiter. Das heißt, da ist schon Commitment zum Verein. Also nicht nur ein Muss sozusagen. Auch bei Niederlagen waren sie dann oft da und so. Haben sich dann auch den Fans mit Sicherheit mal gestellt. Oder halt so auch ein Heiner Beckmann oder so, den kannst du auch bei Süd immer ansprechen. Ist egal, welches Spiegel war, wie schlecht es lief, du kannst mit ihm reden und so. Das ist super geil eigentlich.
Ja.
Deswegen, und Bienemann, Lukas Bienemann ist genau so ein Typ.
Ja.
Deswegen, den kannst du auch im Trainingsplatz wahrscheinlich, gut, ich bin selten beim Training, aber dann auf der Süd oder so nach Spielen, sprichst du ihn an, dann quatscht dir so lange, wie Zeit da ist über das Spiel und der hört sich das an und gibt dann auch Kontra wahrscheinlich, wenn du Bullshit laberst.
Meine Mutter geht immer mit ihren Hunden dort spazieren und sagt immer, der Trainer vom SV, der grüßt immer so freundlich. Der ist immer so freundlich. Ja, passt ja dann in unsere Wahrnehmung, ne?
Ja, absolut, ja, absolut.
Ja, ja, siehst du,
perfekt.
Ja. Ja, und so ist man, finde ich, dann in diese Saison gestartet und ich fand die Saison eigentlich von Anfang an geil.
Ich muss mal kurz auf die letzte Saison noch einmal sagen, zurückgehen, weil David Vrsogic, muss man auch sagen, nach dem Abgang von Alipur hat er ja gesagt, das ist nicht unsere sportliche Entwicklung, die wir sehen und so weiter und wir wollen oben mitspielen, wir wollen sehen, das gefährdet und so. Und damit hat man auch Bienemann so für diese Saison gerade ein bisschen Steine in den Weg gelegt, weil daran muss er sich messen lassen, Trainer wird entlassen, weil wir nur ein Spiel unentschieden gespielt haben und eins verloren und im Landespokal ausgeschieden sind. Und seine Aufgabe war vom Vorstand gesagt, heute die Saison ist Entwicklung angesagt und nicht aufsteigen. So, aber die Aussage vom sportlichen Leiter war noch eine ganz andere. Das ist so ein bisschen, das war noch schwierig bei der Außendarstellung. Und da hat das dann zusätzlich noch schwer gehabt, unverschuldet. Das wollte ich nur eben sagen, aber jetzt können wir gerne viel neue Saison kommen.
Nö, alles gut. im Prinzip, ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Wir sind ja jetzt eher etwas szenenaher, sage ich mal. Eher etwas neutraler im Stadion zumindest unterwegs. Irgendwie fand ich, dass diese Saison dann schon vor dem ersten Spieltag einen Hype hatte. Ich weiß nicht, ob das halt nur daran liegt, dass es in der Szene einen Hype gab und im Umfeld so überhaupt nicht. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich fand das vor dem ersten Spieltag schon krass. Und man ist ja dann noch mit entsprechend vielen Menschen direkt am ersten Spieltag nach Emden gefahren.
Ja. Ja, es ist ja auch so, dass der Verein genau das kommuniziert hat. Man hat ja die ganze Zeit gesagt, wir arbeiten auf diese Saison hin, wo wir direkt aufsteigen können. Das ist ja ein Jahr lang vorher proklamiert worden. Und genau das wollten sie jetzt halt auch zeigen.
Ich hatte bei der letzten Mitgliederversammlung schon ein bisschen Sorge, als Heiner sich hingestellt hat und gesagt, ja, kurz bis mittelfristig wollen wir in die dritte Liga aufsteigen. Das war halt letzte Saison, wo ich dachte, mittelfristig jetzt schon wieder? Was ist das denn jetzt? Aber gut, das ist dann, wurde ja dann doch so klar kommuniziert, dass man doch hoch will, wenn die Nord einen festen Aufsteiger hat. Aber ich würde auch sagen, auch durch die gute Vorbereitung bestimmt, wo du ja auch gegen Rödinghausen dann immer noch 3-1, glaube ich, gewonnen hast am letzten Spieltag, wo ja auch dieses Fanfest war und so.
Man das schon das war ja auch schließlich neu für uns, dass in der Vorbereitung auch mal Spiele gewonnen werden.
Ja, alle glaube ich, gewonnen. Ja. Alle Spiele gewonnen und so weiter oder unentschieden vielleicht noch dabei, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber auf jeden Fall, du bist sehr positiv in die Saison gegangen, ganz anders als das Jahr davor. Aber ja, nach Emden und das Emden-Spiel war schwierig, fand ich insgesamt, aber da hatte man Emden auch nur auf dem Zettel für die beiden Meisterschaftskonkurrenten.
Sind für mich war Emden fast mehr Favorit als wir, weil natürlich da auch jetzt jemand am, offiziell nicht, aber inoffiziell am Ruder ist, der nicht gerade damit vorhält, wo er hin will mit dem Verein. Ne?
Ja.
Und die haben sich ja selber mit in diese Favoritenrolle gebracht, die sie ja beim besten Willen und nicht einhalten konnten.
Ja, die sind aber davor, das ist halt nochmal stark geliefert. Ne?
Ja, aber du kannst vor dem ersten Spiel dann nie sagen, wie geht's los. Und dann war es natürlich absolut glücklich, dass wir da gewonnen haben. Also ich finde, es war nicht komplett unverdient.
Nee. Aber mit Ach und Krach.
Genau.
Ach und Krach. Also, ich glaube, ein oder andere Elfmeter hätte noch fallen können. Wahrscheinlich auf beiden Seiten.
Von daher also, gleicht es in jede Richtung kippen können. Und ja. Sowas kann ja auch immer einen kompletten Saisonverlauf in Anführungsstrichen auf den Kopf stellen.
Absolut, absolut.
Und das, wie du da gewonnen hast, dass du da mit 1.500 Leuten warst, die alle natürlich dann richtig hyped auf die Saison waren, das war schon geil. Weil es, glaube ich, generell in der Saison vorher waren das zwei der 4, 5 Top-Kandidaten auf, wer spielt um mit.
Ja. Das war wirklich Gold wert.
Die ersten 4 Spiele, wenn man so drüber nachdenkt, muss man vor der Saison natürlich nicht, aber das sind ja die Brecher gewesen, was so Zuschauer angeht. Also ja. In Emden, dann, die haben halt 4. Zuschauerschnitt, dann Lübeck hatten wir zu Hause, die haben den 5 besten, glaube ich, und dann Altona und Oldenburg. Ja. Also Altona.
Wo alle gesagt haben, oh, das ist ein extrem schweres Auftaktprogramm.
Ja, ne? Ja,
das ist Lübeck wurde ja als Name hochgehandelt und Altona als Aufsteiger, das haben wir
in
ja
in Anführungsstrichen 3 Derbys zum Anfang.
Ja, ja, richtig, genau. Ja,
das ist eine unendbare Aufgabe.
Absolut, ja. Da sagst du ja auch immer, Lübeck war natürlich da der Chaosverein. Die hatten da ja am Anfang noch nur die Mannschaft überhaupt zusammenzubringen.
Ja, ja, ne?
Also genau. Lübeck war jetzt die einzigen, wo man sportlich jetzt gesagt hat, ja, die musst du schlagen mit der Vorbereitung, die der Verein hatte. Und ja. Altona als Aufsteiger musst du eh schlagen, wenn du hoch
willst.
Aber ja. Emden und Oldenburg waren ja direkt die beiden Spiele, an denen man sich dann messen muss, wenn man hoch will. Und die pure Überzeugung war das jetzt nicht mit 0-1 und 1-0, was auf der Kippe stand.
Ja, richtig. Das Lübeck-Spiel fand ich aber dann noch ein bisschen anders. Da haben wir wirklich, wirklich sehr gut gespielt und die haben wir auch, ich weiß, haben wir da auch 1-0 zurückgelegt?
Gegen eine aber insgesamt sehr überforderte Lübecker Mannschaft, ne? Oder bin ich da falsch?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, die haben 1-0 geführt, aber völlig, völlig unverdient, meine ich. Und dann haben wir die komplett wegdominiert. Ja, haben wir
die zerlegt.
Ja, auch genau. So, Tor nach Ecke, Eckenvarianten, wo ich dann gesehen habe, oh hier, da ist ein paar Handschrift zu erkennen, da ist eine Handschrift zu erkennen, beim Fußball, beim Fußballspielen, bei den Standards und so. Ich gesagt, ja, okay, dieser SV Meppen könnte tatsächlich aufstiegsreif sein. Und dann, ja gut, die nächsten beiden Spiele waren dann wieder etwas schwieriger. Altona ja auch schwierig mit der Anreise und so, mit der ganzen Sache. Ich weiß noch, wir waren relativ spät da und haben dann den Bus vor uns gesehen und gedacht, okay, wir werden noch pünktlich kommen, so nach dem Motto. Aber ja. Dass die erst eine halbe Stunde vor Anpfiff da waren, naja, hat auch nicht geholfen.
Das ist natürlich auch total merkwürdig, wenn du jetzt bedenkst, diese Ergebnisse vom Anfang der Saison 0-1, 1-0. Wir sind jetzt bei einem Torschnitt von mehr als 3 pro Spiel, ne? Ja. Dass du da am Anfang der Saison so hingeklörtert hast, unvorstellbar.
Ja, gut, Altona 4 gegen Altona, 5 gegen Schöning. Ne? Ja, also,
ja. Auch nach dem Altona-Spiel kam natürlich auch schon wieder so eine Kritik auf, ne? Ey, warum fährt die Mannschaft, im Nachhinein kann das jeder sagen, ne? Warum fährt die Mannschaft am selben Tag erst los, bla bla bla. Und dann, wo du natürlich von außen wieder reinträgst, dieses Gefühl, sind wir jetzt ein professionell aufgestellter Club oder sind wir noch so ein Amateurclub?
Vielleicht gehst du da und du hast vorher in Altona gepennt, fuck jeder. Ja, warum
ja,
musst du in der Mannschaft ein Hotel zahlen?
Also, natürlich.
Die Fragen kommen immer.
Ja, machst du nicht richtig. Ja, aber du gibst allen Kritikern damit Futter, das will ich damit sagen.
Ja, ist schon richtig.
In einer Situation, die eh schon angespannt war.
Aber ich glaube, da hat der Verein daraus gelernt und sowas wie Schöning, da ist man vorangereist, Lübeck mit Sicherheit auf, Flensburg und so, das sind ja alles noch weitere Auswärtsfahrten. Und dann sagt man sich, okay, komm, die Kohle nehmen wir in der Hand, aber wir können auch vielleicht vorher trainieren, sind ausgeruht da und so, ja.
Ja.
Wichtig gewesen vielleicht.
Was ich bei Meppen immer so krass finde, ist ja, dass das gesamte Emsland extrem stark darin ist, brutal kritisch zu sein.
Ja.
Negativ kritisch natürlich, jetzt nicht positiv.
Das sind uns alle 4 sehr
einig. Und dann nach dem 4-4 in Altona war ja schon komplett Weltuntergangsstimmung.
Ja.
Also, wie kann man gegen so einen Aufsteiger, klar, Respekt, wie sie wiederkommen, aber das darfst du ja gar nicht erst in die Bredouille bringen, bla bla bla. Dann verlierst du gegen Oldenburg.
Da war ich kritischer, weil ich habe gedacht, wenn wir jetzt das, dann ist das ein Punktgewinn. Wenn wir gegen Oldenburg gewinnen, ist das ein Punktgewinn gewesen, sonst war es ein Punktverlust. So habe ich das gesehen.
Ja, ja.
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 Schöning gewinnst du 5-1. Aber dann bist du schon in dieser...
Entschuldige.
Ich sagte, das ist ja auch in dem Fall so, weil Oldenburg größer
kommt. Ja, ich meinte den Punktverlust bei Altona.
Altona hat
Punktverlust gewinnt, sorry, aber
ja. Ja, Schöning gewinnst du 5-1, aber da warst du ja schon von der Kritik her in einer Spirale, so habe ich es wahrgenommen, dass es gar nicht mehr war, geil, wir haben gegen Schöning 5-1 gewonnen, sondern wie kann man denn gegen die 0-1 hinten liegen und am Anfang so scheiße
spielen?
Und es war ja auch wirklich ein scheiß
Spiel. Das war ein scheiß Spiel, das war auch das erste Gegentor, das erste Tor, was Schöning geschossen hat. Natürlich, wie gegen wen? Natürlich gegen uns.
Ja. War ja klar.
Unverschämt.
Dann spielst du nur 2-2 gegen Hannover 2, wenn ich das richtig habe.
Ja,
oh, das kann gut sein.
Aber Hannover 2 sehr, sehr auch unglückliches Spiel.
Auch einzige wieder. Mannschaft, die wir in dieser Saison nicht geschlagen haben.
Da hast
du... Stimmt. 2-2 und 2-2.
Ja, das war dieses Schlammspiel.
Gegen alle anderen Spiele. Spiele.
Das richtig.
Ach, das war das mit dem kleinen See da, ne?
Genau, ja, diese kleine mittlere Sumpflandschaft.
Ja, ja.
Genau.
Ja, und dann das Minenfeld nach dem Spiel
gefallen. Stimmt, wir haben,
sonst haben wir gegen
die Ruhr unentschieden, ne? 2 unentschieden? Ja, stimmt.
2-2 und 2-2.
Genau.
Kann man sich leicht merken. Und sind im Schnitt 4 Tore pro Spiel.
Das ist richtig.
Ja. Aber danach war Benjamin für mich in dieser Saison am Maximum seiner Kritik.
Mhm.
So, nach diesen Spielen, eigentlich.
Boah, ich fand das, also, das Hannover-Spiel,
erzähl du es
mal. Nee, ich bin durch. Okay, ich fand das Hannover-Spiel aber auch ganz schwierig, weil da haben wir auch lange 1-0 zurückgelegen, haben dann 2-1 geführt und kriegen dann quasi auch wieder die Minute später das 2-2. Ja. Und in der letzten Minute wird Domröse einfach so umgerannt im Strafraum, wo du auch denkst, what the fuck, Alter, wie ist das? Also in welchem Regelwerk steht, dass das kein Foul ist? Aber gut, wir haben dann im Rückspiel dann auch das Glück gehabt, wo Missler den Ball mit dem Arm mitnimmt. Also dann hat sich das ausgeglichen und geschenkt. Also ja, aber das stimmt schon, da hast du recht. Mit der Kritik, ja, auch wenn das Spiel, ich das als eigentlich eher positiv empfunden habe, das 2-2. Aber ja, da kam die Kritik natürlich hoch. Da waren wir, welchen Platz waren wir zu dem
Zeitpunkt? Ja, wir waren da Sechster oder so.
Sechster oder so, ne?
Ja, ja, ich habe heute, wie gesagt, wir waren am sechsten Spieltag, waren wir, glaube ich, Sechster.
Ich glaube, da war auch schon
Hannover 2 war sogar vor uns.
Ja, okay. Fünfter,
wir waren Sechster. Genau. Ja, und Jeddelow war da zu dem Zeitpunkt noch Erster und so weiter, ja, und mit allem gewonnen.
7 Spiele durch umgeschlagen,
ja. 7 Spiele am Stück gewonnen. Kann sogar sein, dass die an dem Spieltag sogar irgendwie auch irgendwie 9-2 gegen St. Pauli 2 oder so gewonnen haben. Das war ja auch irgendwie ein wilder
7-2.
7-2
war das höchste Spiel der Saison.
Ja, ja, komplett wo Jeddelow, ich habe die in dem Tippspiel so bei Kicktipp immer, kann man ja auch Auf- und Absteiger tippen und so, ich habe die ja als Absteiger getippt und dann werden die aber jetzt Vierter im Endeffekt. Ja. Mega krass. Und das auch verdient. Ich habe auch gedacht, die brechen jetzt zur Rückrunde so ein bisschen ein, aber nein, die sind jetzt
Pokalsieger. Gute Arbeit geleistet.
Absolut, Pokalsieger geworden und jetzt auch eine super stabile Saison gespielt. Ja. Also richtig, richtig stark, muss man leider sagen. Ich mag Jeddelow nicht, aber das muss man einfach eingestehen.
Ja. Wir gucken bald von oben
drauf. Ja, genau. Ja. Vielleicht kommt, müssen
wir uns dann auch egal sein. Aber eigentlich guter Übergang, weil danach startest du ja eigentlich die erste krasse Serie. Ne? Du gewinnst 4-0 gegen Hamburg SV2, dann schlägst du Tabellenführer Jeddelow 4-0 zu Hause.
Ja.
Locker easy, vollkommen verdient.
Ja.
Gewinnst 6-0 bei Bremen 2, die überhaupt keinen Stich gegen dich sehen, die auch immer so ein bisschen.
Bremen 2 ist immer so ein bisschen Angst hingefahren sind. Genau. Immer ihr unangenehmer Nachwuchs und so weiter, dieser blöde Platz 11. Ja. Da holen wir nichts.
Gewinnst gegen Phoenix Lübeck, gewinnst gegen Norderstedt. Hast voll die geile Serie und dann verliert man ja bei Weiche Flensburg. Und das war dann.
Das war das Wasserspiel.
Das war auch ein Wasserspiel, aber auch Hannover in der Rückrunde.
Entschuldigung,
das war
auch ein HC Hannover hatte ich nicht mehr vergessen, die haben wir dann auch noch mal eben 6-0 geschlagen.
Stimmt,
ja. Wir haben hohe Siege eingefahren.
6 Siege in Folge und nach Weiche Flensburg war schon wieder die Stimmung so, kann ja nicht sein.
Ja, und
also ich habe so krass wahrgenommen, weil du da glaube ich auch, da bin ich mir jetzt nicht sicher, die Chance hattest erstmal wirklich Erster zu werden, glaube ich, durch einen Sieg in Flensburg.
Ich glaube ja.
Du verkackst es so nach dem Motto, jetzt kannst du das erstmal wirklich oben sein und dann ist weg.
Ja, ich glaube direkt wieder Emsland-Stimmung.
Im Keller, war's.
Ja, weil dann auch so, weißt du, da wird auch jede, ich weiß auch noch, da war das, ich habe Spiel nicht gesehen, weil ich da auf dem Weg in Urlaub war, das weiß ich noch, aber ich habe das im Ticker so gesehen und dann auch das Forum nebenbei gelesen und so, da wurde sich, da bin jemand halt Spreckelmeier und Fedel, glaube ich, auf die Bank gesetzt und oder halt so gespielt wie gegen den HSC und dann war es so, wie kann man nur,
ja
gut, dass das vielleicht auch vielleicht Belastungssteuerungsgründe und so hat, kann man vielleicht auch mit argumentieren, aber nein, da wurde nicht drauf eingegangen, da wurde es halt wie jemand raus.
Das ist dem Motto. Muss der Trainer sich dazu äußern? Muss er das begründen? Er hätte sich viel selber gut getan, wenn er gesagt hätte, dass ich habe die Entscheidung getroffen, weil. Ne?
Ja.
Aber ob man es jetzt im Nachhinein daran festmachen kann, dass der Kapitän dann auf der Bank sitzt, aus bestimmten Gründen, weiß ich natürlich
auch nicht. Ich denke, dass es einfach viel am Platz lag.
Vielleicht
auch, man wollte, glaube ich, spielerisch auch wieder viel lösen, was da Weicher hat halt hohe Bälle vorne geschlagen, Pünter hat auch nicht seinen allerbesten Tag und dann waren von 6 Schüssen 5 drin. Passiert in der Regel auch nicht so.
Bei sehr seltsamen Platzverhältnissen.
Ja, absolut, ja genau. Das war auch ein Freakspiel, muss man auch fairerweise sagen. Das kannst du, wenn das kannst du so in der Form nicht einfach nochmal replizieren. Ja, also
genau.
Selbst mit diesem Platz, dass dann so jeder Ball irgendwie drin ist. Naja.
Ja.
Aber gut, da war Stimmung wieder ein bisschen im Keller, ja.
Richtig.
Ich glaube, war irgendwie am gleichen Tag oder Tag davor ist irgendwie das Oldenburg-Spiel ausgefallen und deswegen hätte man auf Platz 1 spielen können, irgendwie sowas.
Irgendwie so, ja, genau. Ja,
irgendwie, das habe ich auch noch so im Kopf.
Ja.
Ja. Aber ab dann?
Ab dann, genau. Also es gab, wir haben dann 3 Spiele gewonnen. Lohne, Bremer SV, Drochtersen. Was natürlich krass ist, diese Saison zweimal gegen Drochtersen zu gewinnen, ist schon stabil. Ne?
Das reicht auch für die nächsten 10 Jahre, ne? Also im Pokal wird wieder schwierig.
Ernüchterung dann nochmal 1-1 bei Pauli 2, die damals, meine ich, Letzter waren und wir Erster.
Ja, richtig.
Dann nur unentschieden gegen Emden, wobei es immerhin noch ein Unentschieden gegen Emden war. Aber dann schießt du Altona Lübeck ins Nichts und hast dann dieses Spiel vor der Pause in Oldenburg, wo du ich glaube, dass wir da das erste Mal so auf Platz 1 waren, dass wir auch mit Nachholspielen nicht hätten eingeholt werden können. Das ist natürlich das
Beste. Achso, stimmt. Ich hatte jetzt gedacht, du meinst das Landespokalspiel, aber du bist bei der Liga.
Nee, das
ist
Liga. Kurz vor der Winterpause.
Ja, das Landespokalspiel habe ich erstmal dezent übergangen. Das war mit das Bitterste in den letzten Jahren.
Ja, aber ich kann mit solchen Landespokalspielen immer gut leben, wenn man sagt, ja komm, wir konzentrieren uns auf den Aufstieg, zumindest wenn es am Ende klappt.
Ja, voll. Zwischendrin, okay, Landespokal muss man natürlich nochmal drüber reden, tut mir unfassbar leid für Fedel.
Ja.
Sau
dumm einfach gelaufen.
Saudumm, alles richtig blöd gelaufen. Tut einem einfach nur leid.
Und war vielleicht aber auch wichtig für die Entwicklung irgendwie.
Ja, also so ein Niederschlag. Ich hoffe, ihr hört es gerade nicht. Ich glaube, jetzt gerade verarbeitet, denn wenn wir ihm das immer aufdrehen.
Hat Oldenburg eigentlich die T-Shirts gedruckt? Ist da jemand vielleicht im Bild? Ich weiß es
nicht. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, der Jubel dann bei diesem 2-0 in Oldenburg kurz vor der Winterpause, das sagt alles. Ja. So, das war unfassbar, was da bei allen Leuten Last abgefallen ist. Du hast dieses Derby gewonnen, was immer schon selten ist für Mapner Verhältnisse. Du hast es meines Erachtens nach auch absolut verdient gewonnen. Absolut, du hast Oldenburg so in Schach gehalten, dass die mit einer wirklich guten Offensivabteilung überhaupt nichts gegen uns gerissen haben. Und das war jetzt eines der Spiele, was ich zwar leider nur am Fernsehen, aber wirklich mal mit Verstand verfolgt habe.
Aber das Krasse war ja auch eine ganze Geschichte, da war ja die Negativspirale tatsächlich auch noch da im Denken, so rund um den Verein und zu. Denn ich weiß auch ganz genau, wie dann halt plötzlich Statistiken alle vor dem Spiel aufploppen. Ja, wie oft haben wir gegen Oldenburg verloren und was weiß ich nicht. Also es gab ja ganz dieses ganze negative
Gebäste. Statistik am Arschweg ist auch nicht für uns.
Nee, genau. Aber das dann halt nochmal so hochzuziehen alles, ist ja dann eher ungewöhnlich. Aber in diesem Fall war es halt sehr, sehr laut. Und du hast gedacht, oh ja, dann
der Sieg, auch wieder nichts. Der Sieg war der absolute Gamechanger. Ja. Auch für den Rest der Saison.
Absolut,
dass du mit dem Selbstbewusstsein, mit der breiten Brust dann in die Pause gehst und dich vernünftig aufstellen kannst. Hättest du es verloren, ich weiß nicht, wo die Reise hingegangen wäre. Ich weiß es nicht, allein fürs Mindset.
Ja, man hat halt vorher immer dieses, ja, wir sind zwar jetzt Erster, aber gewinnt Oldenburg das Nachholspiel, dann überholen wir es noch. Und ich meine, dass es so war, mit dem Spiel hätte Oldenburg Nachholspiele, doch das Nachholspiele gewinnen können, wäre egal gewesen, wir wären Erster gewesen.
Ja, ich glaube auch.
Das heißt, du warst zu Recht Erster über den kompletten Winter.
Ja. Hättest du das Spiel nicht gewonnen, wärst du auch mit dem Spiel mehr hinter Oldenburg gewesen. Das
ist,
glaube ich, für die
ganz
Psyche
anders
schwierig.
Winter.
Ja. Richtig. Ja. Deswegen glaube ich auch wohl, ja.
Und auch die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind und so weiter.
Und nicht nur für uns, Oldenburg war das fürs Mindset auch nicht gut. Die haben drei Spiele oder zwei Spiele nach irgendwie 0-0 gespielt gegen St. Pauli und gegen noch jemanden, Hamburg, glaube ich. Und dadurch ist man sehr entspannt in die Winterpause.
Enorm wichtiger Sieg.
Trainingslager gefahren.
Ja, genau. Das ja auch dann Früchte getragen hat, offenbar.
Ja, stimmt. Auch jetzt mal eine Pause, die nicht zu einem Bruch geführt hat.
Genau, also, komplett. Ja, komplett. Ganz ungewöhnlich auch für uns. Ne? Also es war auch tatsächlich, dass wir dann aus der Winterpause rauskamen. Und da war für mich auch der Fakt, ich habe die Spielsehen und gedacht, okay, wir steigen hier wirklich auf. Und da war in mir drin selbst die Überzeugung zu 100%. Ab dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich nie wieder Sorgen gemacht, dass das nicht klappt.
Ich habe beim Bremer SV-Spiel noch nicht geglaubt, dass wir aufsteigen, aber...
Jetzt weiß ich, warum man dich Pessimisten nennt.
Nein, also da dachte ich schon, dass
wir aufsteigen. Oder meinst du beim ersten Bremer SV-Spiel?
Das war aber auch ganz schön, meine ich noch.
Aber was ich sehe ja immer etwas mehr noch aus der Fan- oder Fanszene-Sicht, was ich halt so krass fand, ist, wie sich das alles so irgendwie über die Hinrunde dann entwickelt hat. Also es war schon geil, erstes Heimspiel gegen Lübeck, wurde die Aktion Super SV Mappen ins Leben gerufen, die ja komplett durch die ganze Saison gezogen wurde, mit Charles, mit Mützen, mit Aktionen, mit Choreos, mit T-Shirt, halt immer mit den Spielern und so.
Banner nach jedem Spiel.
Genau, was schon wirklich geil war, was auch mit der Mannschaft so kommuniziert war. Und die Mannschaft ist ja auch beim Lübeck-Spiel mit den Super SV Mappen T-Shirts eingelaufen.
Mega geil, ja.
Was jetzt aber auch, um mal wieder aus dem Nähkästchen zu plaudern, jetzt nicht so ein Ding war von wegen, ey, die Mannschaft zieht das mal an und die mussten es anziehen, sondern die wollten das, die hatten voll Bock drauf. So, also die Mannschaft war bei diesem ganzen Thema voll mit drin irgendwie.
Zusammenhalt.
Du schaffst es nie, jeden Spieler mitzunehmen, es gibt immer ein, zwei, die müssen es dann mitmachen, weil es alle machen, aber ein Großteil der Mannschaft steht einfach voll dahinter. Und das hat sich so irgendwie komplett auf die Ränge und auf alles übertragen.
Solche einfachen Sachen schaffst du es, ein Signal zu setzen, ne?
Ja.
Zusammenhalt, wir ziehen hier alle dieses Motto durch und wir fahren dieses Motto
super. Und das war auch der Zeitpunkt, da haben wir das hier auch nochmal thematisiert. Da haben wir gesagt, das habe ich das letzte Mal in meiner Mannschaft gespielt, das war so 2017. Ne? Also als die Mannschaft von Thilo Leugers halt sich so zusammengeschworen hat und gesagt hat, wir machen das jetzt hier gemeinsam, und dieser Riesenzusammenhalt, der ist dann so nach und nach so ein bisschen verloren gegangen.
Also ich glaube nicht mal da, würde ich sagen. Also so, also vielleicht habe ich das einfach nicht.
Vielleicht war es jetzt noch stärker, aber ich meine, von der Sache her war das halt das gleiche Feeling wie damals
auch. Wenn das dann ins Laufen kommt und der Erfolg dann da ist,
genau,
dann ist das ein Selbstläufer, dann trägst du das mit oder trägt dich das mit.
Ja.
Ne? Also wenn es nicht läuft, dann hast du natürlich mit dem Super SV-Mappen auf Platz 10 stehend, hat das nicht so die Wirkung, als wenn du doch
mitläufst. So. Ja, absolut, richtig. Ja. Ja.
Ich sehe das genauso mit gleiches Feeling wie 2016, 17. Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass wir damals einen Zuschauerschnitt von 1.500 haben, jetzt einfach 8.000.
Ja.
Da kann natürlich einfach bei dem, was wir jetzt haben, ganz andere Hype entstehen.
Ja.
Also damals hätten wir keine T-Shirts-Aktion machen können, wo wir vom Rathaus zum Stadion gehen, weil da wären irgendwie 100 Leute gewesen. Das hätte nie den Effekt gehabt, den wir jetzt hatten. Und das war jetzt halt wirklich krass. Und das hat sich so durch die ganze Hinrunde gezogen, bei egal, was man gemacht hat. Und das war dann ja auch in Hannover. Das Spiel möchte ich jetzt wirklich sportlich nicht bewerten, weil es einfach nicht bewertbar war. Vollkommen irregulär, dass es eigentlich angepfiffen wurde, aber sei es drum. Da hatte man dann ja auch wieder so eine Aktion mit den Super SV-Mappenhüten und alle blau. Und das war ja so ein starkes Bild, wie man da geschlossen einfach verstand. Und auch, dass die Mannschaft dann da noch mit einem 2-2 rausgeht, ist alles völlig okay bei dem Scheiß-Spiel. Entschuldigung, Spielfeld war das Wort, was ich suchte.
Ja, ja, das konnte man da auch nicht erkennen, dass es eins war. Von daher ist das schon richtig.
Genau, ja. Und was dann war ja einfach nur krank. Also wie die dann durch die Rückrunde gerauscht sind oder durchs Jahr gerauscht sind, das Wahnsinn. Ist frech.
Ja.
Du hast es bis zum Bremer SV.
Ja.
Du hast es vorhin schon angesprochen. Ich hoffe, ich kann das gerade. Ja, wir haben in dieser Saison nach der 88. Minute noch 3 Spiele zum Ausgleich gedreht und 4 zum Sieg.
Hammer. Oh,
das alleine ist so geil.
Ja, der Wahnsinn, ja.
Also Ausgleich in der 88., 93. und 98. und Sieg in der 91., 94., 93. und 89.
So, und das kriegst du nur hin, A, mit einem gesunden Selbstbewusstsein, dass du sagst, dass wir ziehen das bis zum Ende.
Ja.
Und mit einer körperlichen Fitness natürlich, ne?
Mhm.
So.
Und ich erinnere mich auch genau an den einen oder anderen. Also ich kann das Spiel jetzt nicht mehr benennen, aber ich wusste halt genau, weißt du, 88 Minute.
Ja, ich hatte das.
Es steht unentschieden, aber ich sagte, das gewinnen wir hier noch.
Beim Auswärts war so ein Ding, ne, zum Beispiel.
Weiche Flensburg.
Genauso.
Ja. Da war mir klar, wir gewinnen das noch.
Ich musste am nächsten Tag zum Optiker, weil mein Torjubel meine Brille kaputt gegangen
ist. Ja, das nimmst du in Kauf.
Ah, du, das war einer der geilsten Torjubel, den ich seit sehr, sehr langem in diesem Stadion erlebt habe, weil es wirklich so eine komplette Explosion war.
Ja. Das hatte ich eher beim so Bremen.
Krass.
Bei Bremen, bei dem Harry
Bremen war genau. Die waren, beide waren gleich ziemlich.
Ja,
Bremen war so dieses, war irgendwie intensiver, weil es noch richtig spannend im Aufstiegsrennen war. Und Weiche war irgendwie so ein bisschen schon fast dieser Torjubel, aber wir haben es geschafft.
Ja, typisch halt. Ist logisch, dass das noch passiert. Passiert uns ja immer.
Ja,
Bremen war es ja halt so, da kriegst du ja in der Nachspielzeit, also nee, nicht in der Nachspielzeit, in der Schlussphase noch das Gegentor, der 84. Da kriegst du das 0-1, wo du gefühlt nur gedrückt hast, aber relativ erfolglos. Und dann kann schon so ein Knick irgendwie kommen, wo du denkst, puh, passiert uns jetzt das, was wir sonst immer nur kriegen? Aber nee, da haben wir dann doch sofort, Alter, Spreckelmeier mit einem Tor mit der Hacke in der 88.
Alter. Ja, aber einfach crazy. Körpersprache bis zur letzten Sekunde, das Selbstbewusstsein bei der Mannschaft, wir drehen das jetzt hier noch, Selbstbewusstsein, das hier noch zu drehen, wo du auch in anderen Saisons schon merkt hast, ey, Körpersprache ist nicht mehr so da, Köpfe werden hängen lassen und so weiter und so fort, überhaupt nicht.
Ja, das waren ja auch die Sachen, da war die Saison davor, wo wir, glaube ich, ein Spiel oder zwei Spiele knapp gewonnen haben. Da haben wir sonst immer nur Spiele mit 2 plus Torenunterschied gewonnen.
Ja.
Und ich glaube, das erste Spiel war der vorletzte Spieltag oder drittletzte Spieltag in Kiel, wo wir dann damals 2-1 gewonnen haben oder 3-2. Sonst haben wir entweder 5-0 gewonnen oder halt dann auch mal solche Spiele nur unentschieden gespielt oder knapp verloren. Ja.
Ja. Ja. Ja. Und da hat sich halt im ganzen Umfeld so eine krasse Stimmung für diesen Verein entwickelt, wie ich es wirklich lange nicht mehr hatte. Also ich werde jetzt schon oft auf den SV angesprochen, weil ich natürlich aus offensichtlichen Gründen. Aber so viel wie in dieser Saison war wirklich das letzte Mal vor Corona, als wir gegen Duisburg die Spruchbänder gegen Hopp hatten.
Wurde
ich etwas anders angesprochen, auch etwas böser. Aber ansonsten so viel über den SV geredet, wo nicht mal, als wir abgestiegen sind, wie in dieser Saison, weil alle einfach Bock drauf hatten und dass wir den höchsten Zuschauerschnitt jemals haben.
Habe ich auch gemerkt, ja. Also tatsächlich auch auf der Arbeit, ne? Alle Kollegen normalerweise sehr verhalten, aber was Fußball angeht, diese Saison, alle strömen in einem Büro, wollen reden über das Wochenende, was da war und keine Ahnung.
Ja, auch überregional, ne? Also das ist dann durchaus schon ein Thema geworden und jeder guckt ja mal so ein bisschen die Tabelle und sieht dann, okay, Regionalliga Nord, da ist Memo auf 1 und so, ne? Ist dann durchaus viel Bewusstsein gerückt.
Ja, ich glaube, die dritte Liga ist auch sehr froh, dass wir aufsteigen. Also Oldenburg denkt man sich wahrscheinlich auch. Geht noch. Also, aber du willst nicht Drochtersen da oben machen.
Ich habe keine Stimme vernommen, die sagte, was wollt ihr denn hier?
Ja.
Ganz im Gegenteil, es wäre bei Drochtersen anders gewesen.
Absolut,
ich glaube, am Ende war wirklich ganz Bundes.
Ich könnte mir vorstellen,
Deutschland guckt auf uns und sagt, ihr gehört da schon hin.
Ja, ich glaube, dass man als Auswärtsfan wohl auch nach Oldenburg gerne fährt, weil die Anbindung ganz gut ist und so. Und der Gästeblock noch größer ist als unser. Auch wenn der Gästeblock ziemlich scheiße ist und das Stadion ziemlich scheiße ist. Aber gut, das weiß man dann vielleicht noch nicht, wenn man noch nicht da war. Aber ja, das, man möchte sich nicht in Drochtersen Block stellen.
Nein.
Das möchte man einfach nicht.
Nein.
Das ist nicht der schlimmste Block in der Regionalliga, haben wir im letzten Podcast gesagt, aber das ist so, das atmet die Regionalliga Nord einfach ins Gesicht.
Und ich
das
weiß auch nicht, ob
möchte man nicht unbedingt immer haben.
Professionell stemmen können.
Ja,
ich also, glaub, da wurde wenn du mal durch Drochtersen fährst bei der Anreise, dann fragst du dich auch, wie wollen die denn Gästefan
machen? Den Stadionumbau schon, glaube ich, irgendwie gedeichselt, habe ich mir richtig.
Wahrscheinlich schon, ja.
Er soll nicht am Geld scheitern, glaube ich.
Ist ja auch
da nicht, nee, glaube ich auch nicht.
Hypothetisch alles.
Ja. Nee, war eine schöne Saison.
War eine schöne Saison, ja.
Ja, schöne Saison, ja. Geilstes Gefühl für mich diese Saison war dann in Lohne. komischerweise nicht zu unserem Spiel, sondern als dann die Nachricht durchsickerte, ey, Emden schießt gerade das 3-0 gegen Oldenburg.
Ja, das war richtig geil. Der Moment,
rot.
Okay. Als ich auf nordfv.tv ein anderes Spiel als SV Mettmann gemacht habe, tatsächlich, sonst habe ich mir die anderen Spiele nicht angeguckt, ich denke, was ist da denn los? Da muss ja jetzt die letzte Viertelstunde nochmal eben gucken, also nur die Nachspielzeit dann halt im Prinzip. Ja, das war ja schon total freaky.
Ich hatte doch kein Netz in Lohne. Das heißt, man war nur darauf angewiesen,
dass
das so erzählt wurde.
Wir standen ausnahmsweise mal nebeneinander.
Ich weiß, ich hatte auch kein Netz.
Doch, ich hatte
Netz. Temporär,
ich hatte die Infos gegeben. Ja,
du warst das?
Ja. Kumpel von mir sagte, er hat jemanden in Emden, also er kriegt das am schnellsten mit. Der da steht. Und er hat mir noch ein schönes Bild geschickt von dem Spruchband: Am Ende verliert immer ihr. Das hat mein Herz berührt. Das war geil. Das war wirklich sehr, sehr geil. Wo man noch 15 Minuten nach Spiel da saß und dann auf sein Handy geguckt hat, immer aktualisiert. Ins Ende.
Da war eigentlich klar, wir sind wieder Drittligist, ne?
Ja, absolut. Ja.
Wir hatten jetzt tatsächlich, also dann Bremer SV, müssen wir jetzt vielleicht nicht drauf eingehen, über diese traurigen Minuten, also über die, da waren wir uns sehr schnell einig, über die stillste Moment, der jemals in diesem Stadion existiert hat.
Unfassbar, ja.
Ja, also sogar, wenn niemand da ist, nicht mal ein Vogel, ist es dann noch leiser, nicht leiser.
Einzige, wo es genauso leise war nachdem von Mannheim Gärtner den Pfosten getroffen hat. Diese eine Sekunde,
danach, die dir aber in der Retro-Perspektive auch vorkommt wie eine halbe Minute. Ne?
Ja, wirklich, ja. Genau. Ja,
aber das war halt tatsächlich nur eine Sekunde. In dem Fall waren es gefühlt 4 Minuten.
Das ist leider. Das war auch dann real eine halbe Minute.
Das war schon ziemlich crazy irgendwie. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
Das war aber schön, dass du berichtet
hast. Schade, ne? Fällt mir gleich bestimmt wieder ein.
Was war für euch das Spiel der Saison? Also Oldenburg ist ja die offensichtliche Antwort, das 2-0. Aber gab es noch irgendwie ein anderes, wo ihr denkt, oh ja, das... Weil wir das noch gewonnen haben, weil jetzt das ist wieder
schön. Ja, eigentlich.
Halt deinen Mund.
Für mich persönlich genau das Ding in Oldenburg, weil da wirklich klar war, für mich klar war, ey, das kann doch noch was werden und so, ne, und das war heute eine Ansage, mit der du hier aufgetreten bist. Und dann das Ding in Lohne.
Okay.
Irgendwie, ne? Die beiden würde ich so als Schlüsselelemente herausheben, wo du dann sagtest, okay, Lohne war ja dann wirklich dann quasi das Spiel, wo du sagtest, jetzt ist es auch fix.
Jetzt ist es fix,
ne? Ja. Wenn es nicht ganz beschissen läuft, ist es jetzt fix.
Ja.
Genau.
Cool, bei dir? Schwer, aus persönlichen Gründen, Heimspiel Drochtersen und Auswärtsspiel Bremer SV, weil wir das 20-jährige Gruppenjubiläum gefeiert haben, von der Misa Ultra. Mhm. Spiel der Saison, glaube ich, aber fast das 2-1 gegen Weiche.
Okay.
Ich fand diesen Torjubel so krank.
Ja. Mhm.
Und ich weiß noch, wie ich bin nach dem Spiel dann auch zu dir gegangen, als du noch auf der Tribüne standest.
Du warst so euphorisch.
Das war so eine Glückseligkeit. Ja. Und da war selbst bei mir dann, muss ich jetzt ehrlich gestehen, dieser Pessimismus irgendwie weg.
Ja.
So,
und
für eine Sekunde zumindest.
Für zumindest für den Abend. So, am nächsten Tag habe ich wieder gedacht, ja, und wir verlieren den Lohne. das war geil. Und die erste Halbzeit Lohne mit dem Ergebnis aus Oldenburg. Weil da war wirklich einfach so, hey, also blöd im Podcast sich an die Stirn zu tippen, aber genau das habe ich nur am Anfang gemacht. Das kann nicht sein, weil das ist jetzt wirklich real. Wir sind durch. So, Oldenburg schießt da keine 3 Tore mehr, glaube ich nicht, und wir kassieren keine 2 oder 3. So, das passiert hier nicht.
Nee,
wir steigen auf.
Niemals.
Ja, und ehrlich gesagt, kann man mir gerne widersprechen, fand ich die Art und Weise, wie es dann beim Bremer als Vorspiel gekommen ist, auch gar nicht so schlecht.
Ja, da kann man jetzt natürlich auch lange drüber reden, aber auf der anderen Art und Weise, genau damit hängt ja quasi meine Frage, die ich noch hatte, zusammen. Nämlich, wir haben es im letzten Podcast, also in unserem regulären Podcast, diskutiert, dass dieser ganze Aufstieg, also für mich gefühlt halt einfach nicht diese Euphorie besaß, wie es 2017 war. Also
safe.
So, okay. Gut, danke. Dann
wieso sind wir uns da nicht einig?
Ich habe gesagt, das ist ein sehr subjektives Ding.
Ja.
Dass das halt bei mir auch so war. Ich habe im Podcast gesagt, ich bin auf dem Weg zur Arbeit angefangen zu weinen, aber wo wir gesagt haben, es war Mittwoch, dann kann es doch sein, dass ich Donnerstag einfach zur Arbeit gefahren bin.
Fang mal montags an zu weinen, weil Montag ist, weil
die Woche vor allem. Ich habe auch gesagt, wenn ich zur Arbeit fahre, weine ich häufiger, aber also nicht aus erfreulichen Gründen. Aber da habe ich erst irgendwie realisiert, so und am Tag danach habe ich erst realisiert, wir steigen auf. Und das war so der Moment, wo bei mir auch Emotionen losgingen. So. Und deswegen glaube ich, dass für gerade auch junge Menschen, die das jetzt auch zum ersten Mal erfahren.
Ausnahme habe ich ja gemacht.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Dass dann halt, die das jetzt zum ersten Mal erfahren, dass die das auch trotz dieses unterwältigenden Bremer SV-Spiels trotzdem genauso erlebt haben. Dann halt eine 2 Stunden später, nicht im Stadion, aber dann im Jersey. Oder
ich bin nach dem letzten Heimspiel irgendwie in der Gruppe nach Hause gelaufen, Richtung Stadt gelaufen und dann lief neben mir irgendeiner und ich dachte, wir hatten irgendwie das Gespräch, wie alt bist du? Er so zu mir, 18. So habe ich gerechnet, ne? Der war beim Aufstieg 2017, wenn ich mich nicht verrechne, war der 9. So, das heißt, diese junge Generation, klar, die jetzt auch in der Kurve steht und so weiter, 18, 19, 20-Jährige, das ist der erste Aufstieg, den die in dieser Form bewusst, den aktiv bewusst mitkriegen. Ja,
genau, ja. Und die alten Leute sagen, Leute, Erkenschwick, das war's. Für mich ist es immer
stark.
Für mich ist es beim Aufstieg immer dieses Thema, dass Mannheim, zum einen für uns Ältere war es der erste Aufstieg in die dritte Liga. Das ist immer krasser als der zweite Aufstieg. Und es ist ja einfach in einer Sekunde von 50-50 auf 100-0.
Genau.
Und hier war halt einfach dieses, es hat sich angedeutet, immer mehr, dann ist es immer prozentual auf
dem Spiel.
Und dahingehend muss ich dann vielleicht meine Aussage auch, was den Aufstieg angeht, ein bisschen revidieren. Beim Bremer SV-Spiel dieser eine Klickmoment, jetzt ist Abpfiff, jetzt haben wir es geschafft, wäre im Stadion natürlich schon geil gewesen. So, dann wären auch alle Dämme geplatzt. Ich glaube, dann wäre auch dieser eine Moment emotionaler gewesen. Aber du hattest halt nie diese von 50-50 auf 100-0 Situation, sondern es war ja schon einfach spätestens nach dem Weichelspiel sehr realistisch, dass das Ding einfach durch ist. Zumal die anderen dann ja am Ende auch noch ziemlich. Und,
vor allem Oldenburg hatte ja auch noch nach dem Spiel am Mittwoch.
Ja. Also
es wäre trotzdem vor seinem nächsten Spiel immer noch passiert, dass wir aufgestiegen wären. zu sehr, sehr
früher wahrscheinlich. Diesem Bremer SV-Spiel, ich war halt kurz geknickt tatsächlich, aber ich fand, und das hat, glaube ich, Mike auch relativ schnell durch die Mikros gesagt, es ist nur aufgeschoben.
Ja,
ne?
Genau.
Und das war mir genauso klar. Ich so, okay, jetzt natürlich irgendwie Stecker gezogen, so Emotionen rausgenommen, ganz klar, von 100 auf 0.
Der Peak war einfach da, in der Stadt, das Momentum
lag natürlich.
Hier die und alle haben nur darauf gewartet, Platz, auf den Abpfiff
und los geht's. Ganz klar. Das hat natürlich was anderes, als wenn du sagst, okay, wir müssen nochmal einen Step Back gehen und feiern vielleicht heute Abend noch in der Stadt. So, ne? Also, ja, aber letztendlich war ja jedem klar, der rechnen kann, es ist hier wirklich nur aufgeschoben.
Ja, ja.
So, und okay.
Es war irgendwo, ich stand, ich weiß gar nicht, ob im Block oder neben Block. Irgendwann kam dann von ihm und er sagt, Alter Leute, was machen wir hier? Warum sind wir jetzt traurig?
Ja.
Klar, wir haben ein Spiel verloren, das erste seit 10, 12, keine Ahnung.
Das Entscheidende zwar,
aber auch. Es war Kackmoment jetzt, aber das ändert nichts am Ergebnis. Ja, deswegen hoch, scheiß drauf.
Wenn du so ein Feierbiest bist, dann bist du natürlich traurig. Ne?
Ich hatte auch noch, war auch traurig.
Die sind wohl nach Hause gefahren.
Etwas später traurig, weil ich gedacht habe, dieses Spiel wird ewig auf der Regionalliga Nord Platz 1 der Zuschauer sein und da steht dann eine Niederlage vom SV. Deswegen war ich auch noch ein bisschen sauer, weil da stehen halt Top 5 sind alles Mappenspiele da jetzt mal und davon sind zwei Niederlagen gegen Oldenburg, ein Sieg haben wir dann tatsächlich mal geholt und dann noch nur entschieden gegen Kickers und jetzt halt dieses Spiel. Ja,
aber Pauli 2 hat doch jetzt mehr Zuschauer, oder?
Nee, hatte weniger.
Nee, also 12,5. Also 12,5. Wir haben ja
beim
Bremer SV, der wurde der Gästeblock
ja
an uns
verkauft. Ja, oder so, stimmt.
Ja, ich sag mal, war bei Pauli auch, genau.
Aber Bremer SV auch. War das nicht 12,3?
Nee, waren wir 12,5. Nee, 12.800 irgendwas, 856.
Gegen Pauli?
Pauli war 12,5.
Genau, 12,5
vielleicht. Und Bremen war?
12.800 irgendwas.
65.
Ach so. Weil da war es nämlich so, dass der Gästeblock einfach nur als an Meppen aufverkauft wurde beim Bremer SV-Spiel. Genau. Beim St. Pauli-Spiel war das ja so ein VIP.
Ja, du hast recht.
Dingsbums. Und da ist dann, genau, VIP-Biergarten. Und da wurden wahrscheinlich nicht komplett voll gemacht. So. Ich weiß auch nicht, ob die da gestanden haben oder ob die irgendwo noch auf der Nordtribüne untergebracht wurden und da irgendwo gesessen haben. Beim Bremer SV-Spiel war es dann so, dass die dann halt unter Block L und K, glaube ich, dann ihren Stehplatz hatten.
Ja, genau.
Ja, fand ich auch, ich habe es im Podcast auch schon gesagt, fand es ein bisschen schade, wenn mal eine Szene kommt, die auch ein bisschen was mitbringt, auch wenn es nur 100 oder 200 sind, dann soll man die doch den Gästeblock nehmen, aber klar, du willst natürlich auch
Also ob die Kollegen, die den vom Bremer SV in eurer Folge zu Gast hatte, der fand das gar nicht so schlimm, ne?
Nee. Die sagen, cool. Es war alles kommuniziert mit dem Verein und die fanden das auch gut, die hatten ihren Bereich und so. Ich finde es halt immer blöd, du bist halt unten da oben mit den Meppener. Ja, ich meine, da war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, da muss irgendwie Pufferzone sein, weil da ist Randale fertig. Aber ich denke mir so, trotzdem als Gäste-Fan hätte ich immer so gerne noch meinen Bereich und so. Aber
wenn das alles so kommt, die Sicht von dort denkbar beschissen ist, oder?
Ja,
so nicht so unten gut. Unten auf der Ecke da, also da ist die Sicht im regulären Gästeblock natürlich viel besser, aber
gut. Okay. Gut, es wurde kompliziert und es waren vergünstigte Karten, von daher ist das dann
Fünfer, auch. Schmaler Fünfer.
Ist okay, ja, genau. finde ich dann, wenn das so alles gut geregelt ist.
So günstig kommt man nicht mehr zusammen im Stadion.
Ja. Tobi, dein Spiel der Saison?
Habe ich gerade, also ich bin da
bei. Du bist bei Weiche. Ich hätte noch den HSV 2 mit reingenommen, das Rückspiel sozusagen.
Ja.
Wo wir relativ am Anfang zwei, drei Chancen gegen uns gehabt haben, wo dann ein Hamburger aufs Tor zurennt, so alleine und wo du denkst, ach Gott, oh Gott, und dann wurde das geklärt und kommt da sehr kläglich vergeben von Otto Stange zum Beispiel. Aber da habe ich noch so gedacht, wenn selbst so ein Spiel, wo die irgendwie dreimal alle aus Tutzlau und den nicht machen und wir gewinnen das dann eigentlich auch hoch verdient. So durch Ruhe, durch Geduld, strukturierte Offensive, was soll uns noch passieren? Mhm. Und das war halt noch so zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht hundertprozentig fix war.
Ja, das war noch sehr früh.
War früh, glaube ich, das zweite Heimspiel in der Rückrunde.
Ja, irgendwie so.
Genau. Deswegen, da fand ich schon, das war auch wieder so ein Spiel, wo du denkst, ja, der SV, alle wollen, dass der SV hochgeht, selbst der Fußballgott. Und dem Fußballgott habe ich übrigens beschworen, das wisst ihr vielleicht nicht, aber ich war in Japan im Oktober und da konnte man so, ich sag mal so, Holzplättchen nehmen und da konnte man was draufschreiben und an so einen Schreinbaum hängen und damit den Wunsch den Göttern oder dem Schrein, wem auch immer.
So ein Räucherstäbchen da noch.
Sowas dran. In der Art, genau. Okay. Sowas. Und das habe ich da rangehangen und da habe ich halt draufgeschrieben, Aufstieg 5-2-6-20 in Liga 3, nur der SVM, Super SV Meppen.
Auf Japanisch.
Naja, auf Deutsch. Japanisch, da wäre ich heute noch am Main.
Ja, wahrscheinlich.
Schriftzeichen. Nee, aber das, seitdem, ich habe auch mal geguckt, seitdem haben wir, das war nach dem, vor dem Bremer SV-Spiel, also nach dem Flensburg-Spiel, seitdem halt bis dahin dann, also Bremer SV ein Spiel verloren und sonst alles nur gewonnen. Oldenburg hat abgekackt, also, ne?
Ja, dann geht es ja spätestens zum Jahresende wieder nach Japan, oder?
Ja, das ist gar kein Problem. Für Spenden sind wir immer gerne.
Ja.
Also das machen wir dann.
Guck mal, den Fußballgott beschwören dort.
Ja.
Ja, es hat ja geholfen, offenbar.
Ja, eben, genau. Also das kann man mir nicht mehr nehmen.
Ja. Blicken wir noch in die Zukunft?
Wir können auch zurückblicken.
Ja, blicken wir zurück.
Letztes Heimspiel, fand ich, war dann ein relativ würdiger Abschluss mit dem Marsch.
Absolut.
Von der Stadt. Ich glaube, das Größte, was bisher in Meppen rund um den SV stattgefunden hat, was nicht im Stadion war.
Mhm. Wisst ihr, wie viele Leute da waren? Habt ihr da
irgendwelche Zahlen? Habe Zahlen gehört zwischen 3.000 und 5.000.
Okay, ja, Jonas Fedel hatte gesagt 4.400 irgendwo.
Ich kann auf dieser Fläche kann ich Massen nicht schätzen.
Nee,
ich kann dem Fußballstadion ungefähr sagen, hier sind so viele, aber ja, auf so einer...
Das versuchen wir auch immer.
Ja, manchmal klappt das, manchmal klappt das
nicht. Dann wollte ich dir
was
gesagt.
Was meinst du, Robin?
Wir haben irgendwann, hatte man ja gesagt, so viele sind das gar nicht. Und dann waren wir vom Kino... Also auf der Kreuzung beim Kino und die Leute sind hinten immer noch über die Emsbrücke gegangen oder über die Hubbrücke. Und dann gemerkt hast, also sind doch viele.
Ja, doch. Das ist diese leichte Anhöhe, du stehst im Dreieck, ein Stückchen weiter zur Kreuzung, und guckst dich dann um. Siehst du nur diese Masse über der Hubbrücke sozusagen.
Ja, Wahnsinn. Ja?
Es nimmt kein Ende.
Ist die dafür ausgelegt, ist die nächste
Mal. Ja, ich war auch froh, als ich drüber her war, die sicher war, ob die damit klarkommt. Ging aber.
Ja, er hat es auch geklappt.
Ja, ich glaube, das war der größte Fanmarsch, den wir hatten, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ja.
Das würde
ich
auch sagen. Ja.
Und auch bei weitem. Also, ja, es gab nichts, was da irgendwie
war. Ich glaube auch nicht.
Ich glaube, sonst war es immer so um die maximal 1000, will ich jetzt 500 bis 1000 und jetzt massiv.
Ja.
Massiv mehr.
Ja.
Hammer.
Mega ja, mega gut.
Über 133.000 Heimzuschauer.
Okay.
Natürlich krank.
Einfach crazy.
Ansage, ja.
Wenn man das bereinigt, um Gäste, sind es immer noch über 131.000 Mettner.
Ja.
Es gibt nicht immer offiziell bestätigte Auswärtsfahrerzahlen, aber circa 11.500 Mettner waren auswärts.
Krass.
Das heißt, wenn man Heim- und Auswärtsspiele nimmt, waren im Schnitt Heim- wie Auswärts 4.200 Mettner da. Bei 34 Spielen. 142.000 Mettner gesamt. Das heißt, 30,31% aller Zuschauer der Regionalliga Nord waren Mettenfans.
Vielen Dank, Herr Statistiker.
Ja, danke für diesen kleinen.
Ich liebe Statistiken.
Nochmal, wie viel Prozent?
Aber das finde ich auch 30,31% aller Zuschauer der Regionalliga Nord in dieser Saison waren Mettenfans.
Wie verteilt sich denn die
Mannschaften?
Nee.
Ja.
Und
ja. Traurig, die Liga nächste Saison einfach
wieder. Das ballt sich aber auch auf 3-4 Mannschaften. Ne?
Ja.
Der Rest läuft dann unter 2% oder so.
36,8% aller Zuschauer waren bei Mettenspielen. Also, wenn man die Fans des anderen Vereins bei den Spielen vom SV.
Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel war das, als sie das erzählt haben. War das Dortmund, was ich dann am Fernsehen gesehen hatte und der Kommentator dann irgendwie lachen musste und sagte, ja, der Stadionsprecher hat gerade die Zahl durchgegeben, 2.565 Fans sind hier. Und dann sagt er, das sind exakt unser Schnitt.
Nee, das war Lohne.
Lohne war das. Das ist exakt unser Schnitt plus 2.000 Menschen.
Ja, das war Lohne auf jeden Fall. Das habe ich auch gehört.
Lohne hat sich sowieso sehr gut verkauft an dem Tag, war ein sehr guter Gastgeber.
Ja, also, der Kommentator war auch super, muss ich sagen. Nee, das hatte ich nochmal irgendwann so nebenher ein bisschen ausgewählt. Das fand ich recht interessant.
Ja, wie trostlos wird die Liga nächste Saison, oder? Regionalliga. Ich meine, man sagt ja immer Oldenburg, oh, guck mal, da geht ja keiner hin, aber das sind auch gute Zahlen für die Regionalliga einfach. Ja, wenn man uns einfach rausrechnet, weil 3.500 hatte Lübeck in der Aufstiegssaison, also vor 3 Jahren oder so, weiß nicht, wann die mal hochgegangen sind. Und das war zu dem Zeitpunkt Rekord. Ja, ich meine, klar, wir sprengen das alles, aber Oldenburg ist ja jetzt auch besser und die waren ja, gut, die hatten auch eine sehr starke Phase mal.
Das Stadion bietet keinen Komfort, in keiner Hinsicht.
Nee.
Selbst unter dem Dach zieht das wie Hechtsuppe.
Ja, das glaube ich wohl, ja.
Ja.
Nee, das ist alles scheiße da.
Das ist ja wirklich so.
Ja. Ja. Habt ihr in eurer letzten Folge thematisiert, dass Engelmann alle Spiele gemacht hat?
Nee, da haben wir gar nicht, über sowas haben wir gar nicht gesprochen.
Gewusst, aber, ja, Herr Statistik-Nerd. Danke. Engelmann hat wirklich alle 34 Spiele gemacht. Ich sagte in unserem Podcast mal, dass er ein Spiel nicht gemacht hat. Da wurde ich sofort korrigiert von einem anderen im Forum bekannten Statistik-Nerd.
Engelmann hätte ich selber angeschrieben.
Dass er in dem einen Spiel wohl auch irgendwie eingewechselt wurde, aber irgendwie, keine Ahnung, nach der 90. oder was, das irgendeine andere Seite, was nicht zählt. Aber er hat 34 Spiele gemacht. Also als einziger Spieler alle,
ja.
32 Mal eingewechselt.
Geiler Typ.
Und er hat damit nur die 16 meisten Spielminuten. 960 Minuten bei
34 Einsätzen. Hast du auch die Statistik, wie viele Tore pro Minute? Das gibt es ja auch. Ja, ich habe nämlich irgendwie 90, genau 90 pro, pro
90
Minuten ein Tor. Ulbo hat 95, alle 95 Minuten ein Tor.
Ja.
Ja. Und Hariton auf alle 1070 Minuten, weil ich glaube, er hat 1070 Minuten gespielt und ein Tor geschossen.
Das hätte ich auch rausrechnen können. Ja, aber Engelmann müsste dann weniger sein.
Engelmann hat 87 Minuten, alle 87
87
Minuten.
87
sogar. Achso, ja, weil er gegen hat. Beste Quote bei uns und ist auch für die Stürmer. Liga mit einer der besten
Quoten. Ja, wahrscheinlich insgesamt auch wohl richtig.
Ich glaube, so ein Wert sucht auch seinesgleichen, oder?
Regionalliga Minuten. Wahrscheinlich schon.
Ja,
ja. Für die Spieltreffen. Also was haben wir den kritisiert, als er bekannt
der alte Mann,
ja. Ja, wir haben uns erstmal auf Grund des Alters so ein bisschen.
Ja, und auch die Vorgeschichte so. Meppen war schon öfter dran und jetzt ist Meppen auch gut genug für ihn.
Ja.
Hatte schon Geschmäckle, aber mein Gott, man darf nicht so vorverurteilen, muss man auch mal lernen.
Absolut, ja.
Ja.
Und trotzdem werden wir es wieder was machen.
Ja, es wird wahrscheinlich wieder passieren. erste Vertragsverkündigung oder zweite vielleicht. Ja. Die erste ist ja schon quasi raus mit Gasra Gaviu.
Ja. Ich habe den Namen noch nicht Gavidu. Drauf.
Ich habe es auch noch nicht. Habe ihn auch noch nie ausgesprochen gehört. Nur mal gelesen.
Eure Meinung? Spontan?
Gut.
Ja.
Also ist, glaube ich, einer, der, selbst wenn er nicht Stamm spielt, aber wenn du ihn bringen kannst, super.
Ist konzeptgerecht halt auch, ne?
Ja. Also
das, was hier so geleistet wird gerade an der Arbeit.
Also Kapitän von Jeddelo.
Ja. Genau.
Da
genau.
Auch relativ torgefährlich.
Und der hat halt
27, glaube ich,
ne? Ja. Ja. Ja,
genau.
Dann kann er auch. Und ich bin auch immer noch der Meinung, du musst, wenn du Spieler holst, auch darauf achten, dass die richtig Bock haben. Weil so ein Tobias Kraulich habe ich nicht so richtig Bock drauf. Ich wäre auch ein bisschen skeptisch, wenn man jetzt einen Johann Berger holen würde, den man letzte Saison gerne holen würde, der mal nach Havese gegangen ist, weil er gerne dritte Liga spielt.
Apropos, Tobias Kraulich spielt in diesem Augenblick?
Fällt mir gerade ein. Wie steht es denn da? 0-0.
Okay. Für alle, die wissen wollen, wann wir aufnehmen, das ist die 8. Minute bei Fürth gegen Essen im Rückspiel.
Ist Marek auf dem Platz auch?
Man weiß es nicht. Also Hinspiel wurde eingewechselt.
Ja, genau.
Nee, aber wenn halt so jemand sich sofort mit dem SV committed. Für mich ist Elsin See hier immer das beste Beispiel, weil der auch immer unter jede irgendwas kommentiert und so in die Story postet, was wir auch schon gesagt haben, Google mit sowas, wenn Spieler sowas machen, dann sind sie auch in meinem Herzen drin. Weil wenn ich dann aber jemanden habe, ne, der jetzt nur zum Mappen kommt, weil letzter Tag Transferfenster sozusagen, ja gut, komme ich halt zum SV, besser als nichts. Dann kann das funktionieren, aber da bin ich erstmal komplett skeptisch. Weil Kraulich, da war ich auch total. Ich habe gesagt, ja geil, der ist ein guter, der ist ein junger Innenverteidiger, das ist einer.
Absolut. Hey,
das sind meine Gags. Ja, liebe Grüße nach Flensburg. Hat er nicht Tor gemacht gegen Oldenburg? Nee, hat er nicht, ne?
Ja.
Nee. René Guder?
Nee, hat er nicht.
Ne? Ah, das wäre
trotzdem schöne Grüße, war ein Spieler, den ich hier sehr gerne gesehen habe.
Ja.
Also, aber erst übrigens, um da auf das Spiel noch zurückzukommen, Rot-Weiß Essen muss gewinnen, weil sonst kann ich halt nächstes Jahr den Gag nicht mehr bringen mit Fürth. Ne?
Hier, wenn Fürth?
Oldenburg führt. Gegen wen?
Ja,
nee, wie steht's da? So ist ja die Frage.
Ja, super
Gag. Würdet ihr lieber nach Fürth fahren oder lieber nach Essen fahren?
Nach Essen.
Also unabhängig von diesem Spruch.
Ja, aber 100%
nach Essen. Okay, ja, ich bin da bei dir.
Ja, Essen ist super stark. Ich war in Fürth noch nie, aber Fürth wäre natürlich eine Auswärtsreise, die kann man machen. Ich habe auch schon so auch von...
Wer weiß, wo das hinführt?
Nach Nürnberg für die meisten wahrscheinlich erstmal.
Ich habe aber auch gehört, dass da viele sehr gerne hinwollen, weil der
erste
Block eigentlich wo ganz muckelig ist für eine relativ kleine Szene, genau.
Ja.
Und dass man da auch nicht immer so das Eventpublikum hat, was ich auch nachvollziehen kann, weil mich nervt auch schon manchmal, wo ich mich jetzt auch fast schon eher dazuzählen würde, weil ich fahre echt wo gerne auswärts, aber die ganz langen Fahrten mache ich dann auch nicht unbedingt, aber
in Sachen Support, in den abgelaufenen Jahren dritte Liga, die wir schon hatten, war Essen mit das Beste, was wir auswärts jemals hatten. Und damals waren wir weit entfernt davon, das an Fanpotenzial zu haben, was wir jetzt haben. Aus dem Grund würde ich gerne nochmal nach Essen fahren. Weil Essen wäre auch so ein Spiel, wo du mit Glück vielleicht das unter der Woche hast, wo du trotzdem mit 2.000-3.000 Leuten hinfahren kannst und da lädt der Gästeblock einfach dazu ein,
da krass abzubrechen. Der Auftritt, den wir dort hatten, das war ein Mittwochabend, Dienstagabend, kann das sein? Da ist die Messlatte extrem hoch. Ne? Ja,
also viel, viel geiler als an dem Abend können wir.
Super cool, habe ich auch noch mit der Kopf.
Ja, war so ein Blink-Pyro-Ding.
Ja,
cool. Aber in sich
das
Bild und
Spiel war scheiße,
aber selbst von Essener Seite habe ich im Nachhinein noch Respekt und so, haben nicht mit erwartet, haben nicht mit gerechnet und so.
Ja, also ich fahre auch dann wohl nach Essen, aber Fürth wäre,
fände
ich
jetzt auch nicht wirklich. Auch. Ja, mal auf hohem Niveau,
absolut,
sozusagen.
Ja, genau. Ich gehöre auch jedem, der da gerne hinfährt und so.
Das ist,
wenn ich da nicht hinfahre, das sind... Aber wenn man einfach... man muss einfach drüber nachdenken. Du musst nicht mehr nach Drochtersen fahren, da ist eigentlich alles besser. Oder Jeddelo.
Ja, kneif mich mal. Wir spielen nächstes Jahr gegen Fortuna Düsseldorf.
Das ist einfach
nicht verrückt. Gegen die zweite von denen.
Einfach verrückt.
Ja, das ist völlig verrückt.
Ja,
Ich habe auch schon mega Bock, in Duisburg wieder im Stadion zu sein. Da erinnere ich mich halt auch einfach so gerne an Papa Kleinsorge noch. Diese Szene, ey. Und wird auch immer in meinem Kopf wohnen.
David Blachers 40 Meter frisches Tor war auch super. Ja. Die Duisburg-Spiele waren sowieso immer crazy.
Ja, die waren immer gut. Auch gut auch für gut. uns gelaufen generell. Ja.
Aber zu Hause eher schlecht,
glaube ich. Ja, bei denen.
Da hatten wir, zu Hause hatten wir noch dieses Torwart-Gegentor auch. Und auch so 3-0-Niederlagen mit zwei oder drei gelb-roten Karten oder sowas.
Also Duisburg. Dieses 1-0 kurz vor Corona, was ich sehr geil fand.
Genau.
Weil das war wirklich ein super Spiel.
Ja, da waren wir Vierter, ja. Da habe ich mich auch öfter mal gefragt, da war es ja auch so, die ersten drei und die Absteiger wollten ja, dass die Liga abgebrochen wird und dann die Aufsteiger aufsteigen, die Absteiger nicht absteigen. Da habe ich gefragt, wie der SV Meppen sich wohl da positioniert hätte, wenn wir Dritter gewesen wären. Das hätte ich gerne noch gewusst.
Gut, dass es also eine Frage ist, die wir nie beantworten
können. Also, das ist richtig.
Habt ihr einen Lieblingsspieler aus der letzten Saison? Habt ihr irgendjemanden, wo ihr sagt, boah, der Typ auf dem Platz, der hat mir besonders gut gefallen?
Fang du an?
Ich aus menschlichen Gründen Harry.
Ja. Ich hätte nur Oberbeck gedacht.
Nein.
Hat der jetzt inzwischen mal geschlafen, weiß das hier?
Thema Phrasen. Ich glaube, der ist am Ballermann geblieben. Der macht jetzt, eine Single mit Easy Glück. Easy Glück featuring nur Oberbeck.
Ernst gemeint. Phrasenschwein, der Star ist die Mannschaft, also in Summe ist natürlich
Ist richtig.
Ich finde es aber sehr schön, dass wir aus der Drittliga-Zeit von damals im Prinzip nur einen Spieler mitgenommen haben, der bis heute unser Kapitän war und eine gute Leistung bringt ich auch menschlich sehr viel von ihm halte, darum ich rechne Fedel sehr viel hoch an, was er in den letzten Jahren für den Verein gemacht hat, weil ich glaube, dass er sich wirklich hier mit dem Ding identifiziert. Und darum sehe ich ihn sehr weit vorne, ehrlich gesagt. Mhm. Auch weil er nicht unbedingt der ist, der jetzt im Vordergrund stehen muss. Ja. So ein bisschen Leuger-Style. Er macht einfach seine Leistung, macht sein Ding.
Und er ist
lass mal die anderen die Tore schießen und die Rampensau sein. Das ist,
ich finde das auch immer falsch, wenn gesagt wird, ja, der muss am Platz rumschreien oder so. Ich weiß nicht, ich finde so ein Kapitän wie Jonas es ist, finde ich gut. Auch in der Zeit, wo es nicht so gut gelaufen ist, fand ich immer, wo es immer gesagt, wir haben einfach keine Typen mehr. Ja, weiß ich nicht, auch diese Saison hat
wir Fedel mega so ein Zusammenspiel mit C hier und so, die bringen da
ja
die
Ruhe. Und Sänger und
so. Ja, und Engelmann, den du noch bringst, der da auch eine Aura hat, ganz
ja,
klar.
Ja, ja,
wo genau. Du sagst, hier, ey, die Jungs wissen, was sie tun und die bringen da eine Ruhe rein.
Ja.
Ja.
Bernie, deiner?
Spontan, also ich bin eigentlich so bei dir und ich erinnere immer an diese Umfragen, die so im Fanforum waren, ne? Das Spieler des Spiels, dann hast du drei Optionen, die Mannschaft. Also. Dominik Domröse, ich bin großer Fan von Dominik Domröse.
Ja.
Wolltest du auch nennen?
Nee,
wolltest du nicht nennen?
Ich weiß, den Tobi
nennen. Soll ich deinen nennen? Ja, okay, aber ich kann nicht deinen nennen, glaube
ich. Ich schaue ihm unheimlich gern zu, weil er für mich ein Arbeiter ist, ein feiner Techniker letztendlich, auch also ein Kampfsau ist,
ich bin
ganz
auch
viel Einsatzmoral mitbringt und so. Ich finde ihn ein geiler Typ. Ich weiß nicht, ich bin ein großer Fan von Domröse.
Ich bin auch mal sehr gespannt, wie, ich möchte mal Mika Schulmacher nennen, jetzt nicht als mein Lieblingsspieler, aber auch einer, der eine unfassbare Entwicklung genommen hat.
Ja.
Aber ich glaube, dass der das in Münster wohl schweren wird, ohne Domröse zusammen, weil die beiden haben super harmoniert, fand ich. Also gerade so, der eine geht offensiv rein, dann ist der andere ein bisschen defensiver. Domröse ist ja einfach Rechtsverteidiger, aber gefühlt für alle Vorlagen zuständig, die wir gemacht haben. Und auch wahrscheinlich ein Punkt, warum Stuli halt so gut sich in der Rückrunde entwickelt hat und warum Münster auch auf ihn aufmerksam geworden ist. Ich wünsche natürlich alles Gute in Münster,
ja,
außer gegen uns natürlich,
absolut,
ist klar.
Ja, ja.
Aber wenn man auch mal guckt, dass der auch mal so ein paar schwierige Phasen hatte.
Er brauchte ja auch eine längere Zeit, um reinzukommen. Ne?
Ja,
hat ja durchaus auch von den Tribünen schon Feuer gekriegt, wo einige wirklich auch die Regionalliga-Tauglichkeit abgesprochen haben und so weiter. Und
ich der auch
Junge hat ja eine wirklich gute
Entwicklung. Ich habe es im Podcast auch mal gesagt. Ich habe es im Podcast auch mal gesagt. Der hat 10 gute Aktionen, der hat 10 Aktionen, davon sind 7 gut und 3 katastrophal und die 3 katastrophalen bleiben dann in Erinnerung und dann denkt man, ja, der kann ja nichts.
Ja. Und so das ist halt auch durch seine Körpergröße immer so ein bisschen
schwachsig
gewirkt.
Aber dafür auch schnell. Also,
ja, ganz klar. Ganz
deswegen,
klar.
Ich glaube schon, dass er es schaffen kann, aber ich glaube, dass er auch einer ist, der so ein bisschen von Domröse oder beide voneinander, vielleicht fällt Domröse ja auch ein bisschen ab nächste Saison, weil er kein Studi mehr hat. Nee, ich finde, einer meiner Lieblingsspieler ist Tobi Missner. Liebe ich auch. Ich finde
den Vornamen.
Ne? Ja, kann gut sein. Absolut. Deswegen bin ich auch ein großer Lukas Benjamin-Fan. Und ich weiß nicht, der bringt immer so eine, der ist ja nicht immer so im Vordergrund. Ich weiß nicht, ob er ein Tor da nicht gemacht hat, aber eine Vorlage oder so gemacht hat. Aber einer, der Gegner defensiv abkochen kann und so, dann mal so ein Gegner abläuft, dann, dass der Ball ins Ausgeht oder dann das Foul gegen sich zieht, das
ist unzuverlässiger Arbeiter.
Ja, absolut. Deswegen, und das gefällt mir. Der fällt eigentlich nur auf, wenn er nicht da ist auf dem Platz. Und deswegen. Ich hatte auch, als du gesagt hast, hat alle Spiele gemacht, dass Misner nicht alle Spiele gemacht hat, das hat mich auch sehr gewundert, aber tatsächlich auch mal irgendwie mal auf der Bank gesessen oder nicht gespielt, weil, ich weiß nicht, Sperren hat er glaube ich nicht, aber irgendwie mal vielleicht irgendwie Verletzungen.
28 also. Einsätze, 2247 Minuten, 12 Mal ausgewechselt.
Ja,
also null mal eingewechselt.
Okay. Okay, null mal eingewechselt, ja gut, dann ja, vielleicht mal verletzt gewesen. Das war
ja, Lukas. Ja, Tobi, dann nenn mal eben Olli Schmidt.
Ja, nenn mal eben Olli Schmidt. Ja, da hast du schon vollkommen recht. Also ich bin von dem Mann halt komplett begeistert, von seiner Geschwindigkeit, von seiner Technik, von seiner Arbeitsweise auf dem Platz, der hat so viel in so vielen Spielen diese Riesenübersicht gehabt, so richtig geile Einsätze gehabt, so klasse Pässe gespielt. Das fand ich grandios anzusehen. Ich fand tatsächlich Richtung Ende der Saison hat er so ein bisschen nachgelassen, da muss man auch fair und ehrlich sagen, aber also ohne ihn wäre das eine viel härtere Saison gewesen.
Definitiv. Ich nach Ulbo der beste Scorer.
Ja, ist er, glaube ich. Ne?
Meine ich.
Ja.
Tore kann ich sagen, Vorlagen leider nicht, Scorerpunkt habe ich nicht.
Ist ja nicht ganz, nach Ulbo der beste Torschütze?
Ja, 16 Tore.
Ja, genau.
16 Tore, ja. Ich glaube auch so mit Domröse zusammen ähnliche Vorlagen, so 8, 9 oder so rum. Mhm. Das ist schon klar. 28 Scorer, weil ich meine, ich hatte letztens noch gelesen, dass der ja bei VfL Bochum im Gespräch ist. Und da wurde, glaube ich, gesagt, dass er 28 Scorer hat.
Das habe ich auch gelesen.
Schönen Gruß an den SV, die kriegen den nicht, danke.
Außer die Summe passt.
So ist es im
Fußball. Außer die Summe siebenstellig, das haben wir auch schon gesagt. Ja,
acht.
Ich war heute auf einer Statistikseite.
Ach was?
Ja, die mir aber komplett falsche Statistiken rausgegeben hat. Die hat gesagt, Marktwert Daniel Haritonov 1,7 Millionen.
Okay.
Verkauft. Auf danielharitonov.de oder was?
Ich war dafür selber geworden.
Ich war schon kurz am ein, zwei Infos mal rausschreiben, die mir noch fehlten. Und dann habe ich gesagt, nee, andere Seite. Nichts gegen Harry, aber
war das Euro oder war das vielleicht eine andere Währung?
Ja. Also, interessant ist aber, dass wir alle vier verschiedene Spieler genannt haben. Ne?
Stimmt,
was ja am Ende dann auch letztendlich heißt, dass die Mannschaft eine geile Truppe ist.
So. Absolut.
Ich könnte dir noch zwei, drei rauspicken.
Ja, logisch.
Ich sage auch Lieblingsspieler, Ja.
Wir haben ja auch schon zwischendurch einmal so die Leute reingeworfen, die haben ja auch immer das Potenzial und so. Das dann.
Alles Lieblingsspieler.
Ja, also ich sag mal, für unseren Rückrundenrückblick, dann da haue ich auch immer die Statistiken raus, so Spieler, dann Transfermarkt hat die Score auch mit drin, so als kleiner Hinweis dann für Statistiken-Nerds.
Ja.
Deswegen da ist dann auch der Landspokal mit drin zum Beispiel.
Ja.
Nächste Saison?
Genau, wollte ich gerade sagen. Wir wissen natürlich nicht, wie wir uns jetzt verstärken und so weiter und so fort, aber...
Lassen wir das Thema, wo landen wir mal außen vor?
Ja.
Wir landen halt einfach nicht auf den letzten vier Plätzen.
Alles andere ist ja geil. Da bin ich ja ganz eiskalt und rufe mal das gleiche Ergebnis raus, wie in allen anderen Drittliga-Saisons bei uns auch. Platz 9.
Ja.
Damit wäre ich bestens zufrieden.
Ist eine Ansage.
Ja. Ist eine Ansage, ist aber auch schön ambitioniert. Einstellig
im Mittelfeld, genau.
Aber damit wäre ich sehr zufrieden. Ja, ist halt die Frage. So, ich sag mal... Das große Ziel ist jetzt erreicht. Da muss jetzt ja auch nochmal, kann man sich für einen Klassenerhalt genauso motivieren wie für eine Meisterschaft? Ja. Gerade wenn du aus so einer Position jetzt kommst, so als klarer Favorit.
Der Unterschied zwischen dritter Liga und vierter Liga ist so groß und das wird nächste Saison allen klar werden.
Gut.
Ja, und die werden einfach wissen, da wollen wir nicht.
Ich meine, wir haben ja auch so viele junge Leute dabei, die wollen sich ja alle noch beweisen. Die wollen zeigen, wir spielen hier in der richtigen Riege mit, wir gehören hier hin.
Ja.
Also die werden heiß sein, die werden bissig sein, die werden alles auf den Platz geben.
Da bin alle außer Engelmann.
Alle außer Engelmann.
Cristiano Ronaldo ist wie alt?
Ja, der ist 40, glaube ich. Oder
41. Der anders gesagt, vergleichst du gerade Simon Engelmann mit Cristiano Ronaldo?
Ja, mache ich.
Erik, ich glaube auch schon gehört, dass er ein bisschen
weniger ambitioniert. Ich glaube, die saudi-arabische Liga ist schlechter einzuschätzen, qualitativ als die dritte Liga.
Das ist vielleicht so, ja.
Gegner nächste Saison. Rätsel an euch, gegen welche drei Mannschaften aus der Liga haben wir noch nie gespielt als SVM?
Es sind nämlich nur drei. Es sind nur drei. Jan Regensburg.
Ja.
Boah.
Und die anderen beiden sind leicht.
Ach so, leicht. Ja, ich weiß, diese. Lass es euch nochmal.
Warte mal eben.
Sag uns kurz, wie lange.
Ich glaube, ich weiß sie auf jeden Fall.
Deswegen halte ich mich zurück.
Würdest du bitte lösen? Okay, ja, Stuttgart 2 und Hoffenheim 2.
Ja, klar.
Ja,
das zählt nicht.
Aber ja, das ist gut.
Nee, aber Jan Regensburg habe ich letztes Mal irgendwo gelesen.
Das,
deswegen habe ich auch
das gedacht. Das hätte ich gedacht, dass wir gegen Jan Regensburg noch nicht gespielt haben.
Nee, Tu und Vater Jan. Ja, das ist zum letzten Mal.
Gegen alle anderen, egal wer aufsteigt.
Der Stein ist eine Jahnstraße, ne?
Unsers. Ach so, was?
Jahnstraße.
Ach so, okay.
Ja,
okay. Ladnerstraße habe ich noch gedacht, aber ja.
Ist auch richtig.
Ja, ist richtig.
Ja, bei den Relegationsspielen völlig egal, wer aufsteigt. Gegen die haben wir auch alle schon gespielt, solange man Lok als VfB Leipzig ansieht, was ich jetzt mal mache.
Ja.
Gegen wen haben wir die meisten Spiele schon gehabt?
Fortuna Köln.
Stark. Stark, ja, Zweitliga logisch.
Ja,
klar.
Das ist doch eine Scheißfrage. Was?
12? Wie
nein, 11, warte mal.
11 auf keinen Fall.
Nein, 11 Jahre. Die waren lange. Die sind, glaube ich, sind die nicht Rekordteam, zweite Liga?
Ja,
wir waren lange da Zeit, auch. Ja. 23 Spiele.
27.
Ja, guck.
Stark, 22 stark. In der zweiten Liga, 4 in der dritten Liga und 1 im DFB-Pokal.
Ah, cool. Ach ja, cool. Okay, Pokal
kann. Wir waren von 74, 75
ja, bis ja.
99, 2000 durchgehend zweite Liga.
Ich meine, 80, 75, ich habe keine guten Erinnerungen dran.
Ich habe die, ewige Tabelle von der zweiten Liga auch nochmal geguckt. Wir sind aktuell auf Rang 40, werden aber nächste Saison Rang 41 sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Wir sind auf Rang 41 der ewigen Tabelle.
40, ja. 40 und werden dann 41 jetzt nächste Saison. Weil wer uns überholen wird?
Irgendwer, der jetzt abgestiegen ist.
Falsch, ja. Einer, der aufgestiegen ist. Das war Energie Cottbus.
Ach guck,
die sind 6 Punkte hinter uns. Das traue ich denen zu.
Ja, das traue ich denen leider zu.
Ja. Jetzt traue ich auch was Negatives
zu. Ja.
am zweitmeisten nehmen wir Mannheim 23 Mal.
Also erster ist, glaube ich, Fürth tatsächlich. Müsste Fürth sein, auf Platz 1 der zweiten Liga.
Ich glaube, Pauli ist immer ganz weit vorne bei zweiten Liga-Statistiken, aber ich glaube, Pauli hat, habe ich mal ausgewertet, den höchsten Zuschauerschnitt aller Zweitligisten jemals.
Oh, okay.
Ja,
Zuschauerschnitt nicht, aber Gesamtzuschauerzahl.
Ja, ich fand es witzig, dass letzte Saison der HSV die Mannschaft war, die am längsten ununterbrochen in der zweiten Liga war zu dem Zeitpunkt als Bundesliga-Dieter.
Die haben
sie wieder aufgehängt, genau. Das fand ich dann als netten Zirkelschluss. Sind jetzt ja aufgestiegen, aber das fand ich dann ganz nett. Als der ewige Bundesligist ist dann
der ewige Zweitligist geworden. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich 1,5 Stunden verquasselt über die letzte Saison. Ich glaube...
Nur über die letzte Saison natürlich.
Nur
über
nichts.
Also, ja, auch nicht was wir haben etwas weiter ausgeholt. Ja.
Aber das gehört ja zum Podcast dazu.
Das ist auch gut
so. Also zumindest bei uns und bei euch, naja, auch, würde ich sagen. Und ich glaube, damit machen wir das Ding heute dicht. Bernie Gubel, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war auf jeden Fall viel Spaß.
Spaß gemacht auf jeden Fall, ja.
Und, ja, vielen Dank für die Einladung. War es eine Einladung? Ja, war eine Einladung.
Ja, habe ich ausgesprochen,
selbstverständlich. Ja, richtig.
Ja.
Du hast gehört.
Ja, sehr gut, sehr gut. Da war ich auch sehr gespannt. Direkt den nächsten dann bei euch angemacht. Hat es einer mitgekriegt? Ja, haben sie mitgekriegt, weil Gubbel hat sich ja schon geäußert, dass er uns nicht ständig hört. Also
ja, aber ist auch schwierig, Podcast. Ist alles
gut.
Also ich sag mal.
Es ist wirklich auch überhaupt nichts gegen euch, nur ich rede so viel im Privatleben über SV, dass ich manchmal für keinen Bock mehr habe.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Also es gibt gewisse Folgen bei Spielen, wo du unbedingt nochmal wissen willst, ey, wie hat der es gesehen? Und dann ist das natürlich perfekt.
Ja.
Verstehe
ich. Also,
ich höre fast regelmäßig.
So, guck
mal. Das,
ich auch,
das
hier
so auch sehr, sehr regelmäßig.
Wir sind ja auch ein Team.
Faust.
dann kriegen wir alles mit.
Sehr gut, sehr gut.
Ich erzähle ihm dann.
Also wir hören euch beide auf jeden Fall.
Schön.
Das war ein Diss.
Ja, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Danke nach Hause, dass ihr uns alle so schön zugehört habt. Erzählt uns doch mal, ob es euch gefallen hat, weil vielleicht wiederholen wir das halt irgendwann zu einem spannenden Zeitpunkt nochmal. Und ansonsten sage ich jetzt einfach Tschüss.
Ja, bis dann und Tschüss.
Ciao.